Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Herzlich willkommen noch einmal. Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir wollen in dieser Folge auf die Saison zurückblicken. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf hilft mir dabei von Chiemgau 24 in Rosenheim. Grüß dich, Tobias.
Hallo an alle da draußen. Hallo, Lukas. Und wir haben zusätzliche Unterstützung.
Genau, wir müssen uns Unterstützung holen und das tun wir in Form von Erik Willemsen, ein Freund unserer Show, würde ich sagen, schon mehrmals zu Gast gewesen. Wir freuen uns sehr. Er ist freier Journalist und berichtet unter anderem für die Associated Press über den Skisport. Grüß dich, Erik. Hallo.
Ja, servus. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Also danke für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wie hast du denn, Erik, die Weltcup-Saison begleitet? Hast du alle Rennen geschaut? Ich glaube, es gab dann 74 insgesamt. Hast du alle gesehen?
Nein, alle habe ich nicht gesehen. Schon die meiste. Ich habe für die Associated Press auch über einen Großteil der Rennen berichten dürfen. Mhm. Leider nicht immer vor Ort. Also meistens passiert das vom Livestream und mit alle technischen Hilfsmittel, die man dabei hat. Aber ich habe weitaus die meisten Rennen gesehen und oft, wenn ich ein Rennen aus welchem Grund auch immer nicht live sehen konnte, dann habe ich schon mal die Highlights wenigstens nochmal nachgeschaut. Also ich glaube, dass es wenig Rennen gibt, von denen ich nichts gesehen habe.
Und was ist so dein Eindruck jetzt mal ganz allgemein von diesem Winter? Was hat dich besonders gefreut? Wir kommen dann gleich zu unseren Awards, die wir ja jedes Jahr nach einer Saison verleihen. Wir haben uns da 6 Kategorien überlegt, aber vielleicht noch ganz allgemein, was ist so dein Eindruck gewesen von diesem Weltcup-Winter? Vielleicht irgendein Highlight oder irgendetwas, was du allgemein dazu sagen willst.
Ja, Lukas, du hast eben schon erwähnt, dass ich vor allem für die Associated Press tätig bin. Also ich verfolge immer das amerikanische Skiteam mit besonderem Interesse. Mhm. Und ich habe mir kurz überlegt, wie würde ich diese Saison zusammenfassen? Und dann ist mir eigentlich ein Zitat von Nina O'Brien in den Kopf gekommen. Nina O'Brien kennen wir natürlich. Das ist die Skifahrerin, die bei Olympia 2022 einen schrecklichen Beinbruch erlitten hat. Davon wieder genesen war, aber dann jetzt vor der Saison beim Training Camp in Neuseeland leider erneut ihren Unterschenkel gebrochen hat. Und nach diesem zweiten Bruch hat sie auf Instagram ein Foto gepostet, wo sie in seinem Krankenhausbett liegt, da in Neuseeland. Und da hat sie geschrieben, und das sage ich jetzt mal auf Englisch, weil ich glaube, dass wir das alle verstehen. Also Nina O'Brien sagt, Ski Racing, I love you, but wow, you can be brutal. Ich glaube, dass das Zitat sehr gut diese Saison für mein Empfinden zusammenfasst. Und warum genau? Ich glaube, das werden wir in den nächsten Minuten wohl hören, wenn wir
absolut
die Saison durchgehen.
Ja, es gab viele Verletzungen, es gab auch schon richtig coole Rennen, es gab Highlights, es gab auch schon viel Frust dabei, auch für Beobachter dieses Sports, mit vielen Absagen, mit vielen Streitigkeiten, so wie man den Ski-Weltcup auch kennt schon seit Jahren, mit vielen Themen. Es geht sportpolitisch gut zu und ja, eben nochmal die wirklich namhaften Verletzungen auch in dieser Saison, die waren sicher auch ein bisschen ein Schatten über diesen Winter, aber ich glaube, wir haben auch richtig, richtig coolen Sport gesehen und all diese Themen wollen wir eben zusammenfassen in unserer Après-Ski-Award-Show sozusagen. Wir haben uns 6 Kategorien überlegt und ich würde gleich vorschlagen, dass wir mit der ersten Kategorie gleich beginnen. Und die erste Kategorie, die wir uns überlegt haben, ist die Begeisterung des Jahres. Das ist sehr breit gefächert, sehr, sehr allgemein gehalten. Ich würde, Tobias, bei dir beginnen. Wenn ich die Begeisterung des Jahres oder die Begeisterung der Saison von dir wissen will, was kommt dir da zuerst in den Sinn?
Da kommt mir der Abfahrtsweltcup der Damen in den Sinn. Der hat mich nämlich tatsächlich begeistert. Natürlich jetzt auch noch unter dem Eindruck stehend dieses unfassbaren Finals, das wir in Saalbach gesehen haben, will ich diesen Weltcup aber kurz mal skizzieren. Wir haben tatsächlich, wie viele Rennen hatten wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rennen. Wir hatten 8 verschiedene Siegerinnen. Also wir hatten einmal, es waren 8 Rennen, 8 Siegerinnen. Allein das zeugt für mich schon von einer unfassbar coolen Disziplin, wenn du in 8 Rennen 8 unterschiedliche Siegerinnen vorweist. Also denkt an Jahre zurück, da hat Sofia Goggia Rennen mit 1,5, fast 2 Sekunden Vorsprung gewonnen. Die ist an den Start gegangen und du wusstest, sie gewinnt dieses Abfahrtsrennen. Komme, was wolle. Dann haben wir natürlich diese unfassbare Dominanz von Michaela Schifrin und Petra Vlhová im Slalom. Es ist natürlich sportlich alles super hochwertig, versteht mich nicht falsch. Aber wenn Überraschungsmomente fehlen, fehlt für mich immer auch ein bisschen Reiz. Und das war das absolute Gegenteil, das wir hier gesehen haben in diesem Abfahrtsweltcup der Damen. Auch unterschiedlichste Namen, verschiedenste Nationen, die wir auf dem Podest gesehen haben. Und ja, hey, Schifrin, Fluri, Goggia, Venier, Mowinkel, Lara Gutberami, Bassino, Conny Hütter. What a show, Freunde. Also das mit diesem Finish noch hinten raus, richtig cool. Auch wenn natürlich Abfahrten, ja, es gab unheimlich viele Absagen, 10 an der Zahl bei Damen und Herren. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Also da ist uns sogar noch einiges entgangen, was da noch hätte kommen können. Aber das, was wir gesehen haben, absolut top, hat mich begeistert.
Es geht schon gut los, das gefällt mir, die Statistik, dass wirklich alle an unterschiedliche Siegerinnen gegangen sind, habe ich nicht so am Zettel gehabt, sehr gut. Ja. Erik, Begeisterung der Saison, Begeisterung des Jahres, was hast du in dieser Kategorie?
Eigentlich symbolisch für viele LäuferInnen, die ein Rennen gewinnen, hat mir die Begeisterung bei Timon Haugan und dem norwegischen Team sehr gefallen. Der Timon, der gewinnt endlich mal seinen ersten Slalom und wird dann wirklich frenetisch gefeiert von seiner norwegischen Freundin, die in den Finishraum stürmen, ihm zu Boden zerren, in den Schnee rollen und dann nochmal auf die Schulter aufheben, als hätte er, weiß Gott was, für eine Trophäe oder Riesenkugel oder weiß ich was, olympisches Gold gewonnen. So hat es ausgeschaut, war es natürlich nicht. Aber es war für mich irgendwie schön, diese Begeisterung zu sehen, auch weil es nicht nur um ihn geht, aber auch wie man sieht, wie ein Team mitfiebert mit einem Läufer, der dann in diesem Fall seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat. Das war schön zu sehen und das hat mich auch sehr begeistert, um diese Begeisterung zu sehen. Und wahrscheinlich hat es auch dem Marcel Hirscher gefallen, weil das war, glaube ich, der einzige Saisonsieg, der heuer auf seine viel besprochene Skimarke eingefahren wurde.
Ja, sehr gut, genau.
Wenn ich da was ergänzt darf, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Und ich glaube, Eric, da ist schon auch von dieser ganzen Mannschaft, da ist was passiert. Also es war ja der letzte Slalom der Saison in Saalbach, den er gewinnt. Sie standen ohne Saisonsieg da bei den Herren. Und man muss sich ja überlegen, vor der Saison aus dem Nichts hört Lukas Broten auf. Dann diese unfassbar schwere Verletzung von Kilde. Also was diese Mannschaft auch durchgemacht hat, da ist dann, und das hast du super geschildert, cool, dass du es mit reingenommen hast, da ist dann von diesem Team eine riesige Last einfach abgefallen hinten raus. Hat man total gemerkt.
Ja, das waren schöne Emotionen nochmal beim Weltcup-Finale. Ja, und eben, lange haben sie warten müssen, aber sie haben es abgewendet quasi, dass sie da ohne Sieg die Saison beenden. Bei den Frauen hat es ja geklappt. Ragnhild Mowinkel hat zum Beispiel in Cortina das Rennen gewonnen. Aber Timon Haugan hat dann quasi beim Finale die Norweger erlöst. Begeisterung habe ich. Das ist klar, dass das auf meinem Zettel steht. Marco Schwarz hier stehen. Marco Schwarz hat mich begeistert, seine Vielseitigkeit, auch wenn der Tobias, das könnt ihr jetzt nicht sehen, schon mit den Augen rollt, aber seine Vielseitigkeit hat mich wirklich begeistert und der Moment, wie er in Madonna den Slalom gewinnt und dann dieses Insert kommt, dass Marco Schwarz den Gesamtweltcup anführt, nach doch ja 1,5 Monaten Rennfahren, das war für mich so ein Auslöser. Ich habe mir echt gedacht, geil, die Saison, auf die habe ich jetzt wirklich Bock, ich habe Bock auf dieses Duell. Habe mich auf den Jänner gefreut. Schlag auf Schlag wäre es da gegangen. Ja, ein paar Tage später war dann die schwere Verletzung da von Marco Schwarz. Aber ich hoffe, diese Begeisterung kann er im nächsten Winter wieder entfachen. Ja, ob es wirklich so schnell gehen kann, dass er wieder auf dem Top-Niveau ist, das fragen sich sehr viele in Österreich, aber sicher auch generell im Weltcup. Aber es wäre richtig schade. Es wäre cool zu sehen gewesen, was da drin gewesen wäre, was das für ein Duell sein hätte können zwischen den beiden Marcos. Aber ja, vielleicht ist das ja nur aufgeschoben und wir erleben das in den nächsten Wintern wieder, ja. Aber es hat mich wirklich begeistert. Das kann ich so sagen, ja. Ja, sehr gut. Dann haben wir die erste Kategorie eigentlich schon erledigt. Wir haben später noch die Kategorien Überraschung, die Fahrt des Jahres, das Rennen des Jahres. Aber wir wollen jetzt auch wenn es generell im Leben oft mit negativen Schlagzeilen einhergeht, wir wollen jetzt kurz über eine Enttäuschung des Jahres sprechen. Das kann etwas Politisches sein, das kann ein einzelner Athlet, eine einzelne Athletin sein, es kann ein Team sein. Erik, ich würde gern bei dir beginnen. Enttäuschung der Saison. Was hast du, wen stellst du da an den Pranger, wen hast du da ausgewählt?
Was mich in dieser Saison am meisten enttäuscht hat, ist die ganze Umweltdiskussion. Und bitte nicht falsch verstehen, nicht die Tatsache, dass wir über die Umwelt reden und wie es weitergehen soll, aber die Art und Weise, wie es sich in dieser Saison manifestiert hat, die gefällt mir nicht so. Ein paar Beispiele. Erstens, die FIS selber gefällt mir in diesem nicht, weil sagen, dass wir wir haben sie offiziell genannt, der grünste Sportart der Welt sind oder ein klimaneutraler Sportart, ist natürlich völliger Schwachsinn. Und die Tatsache, dass wir im Amazonaswald ein paar Bäume pflanzen, das macht natürlich nicht wett, dass wir einen Männerweltcup-Tross zweimal über den Ozean in Amerika schicken. Also das ist irgendwie ein PR-Gerät, das wirklich ablenkt vom wirklichen Problem, das es gibt. Und deswegen finde ich schade, man soll das eher ernsthaft diskutieren. Das gilt natürlich auch für die Unterschriften, die schon in letzter Saison gesammelt wurden, wo natürlich viele das unterschrieben haben, aber letztendlich auch normal weitermachen, wie sie es immer gemacht haben. Und das war das Neue natürlich in dieser Saison, wo die Klimaaktivistinnen sich mal in den Vordergrund gedrängt haben, schon beim Weltcup-Auftakt in Sölden, die Gletscherstraße für eine Weile blockiert haben. Dann haben wir es beim zweiten Rennen in
Gurgel.
Haben wir es natürlich gesehen, wo sie dann das Pulver gestreut haben, wirklich zum meist ungünstigen Moment, wo eigentlich das Rennen entschieden werden sollte, das unterbrochen wurde. Auch dafür gilt, ja, super, dass man das thematisiert und dass man das anspricht. Aber auch hier ist für mich die Art und Weise, wie das passiert ist, falsch, weil das hat eher wieder die Diskussion in ein falsches Licht gerückt und hat wirklich nicht dazu beigetragen, dass wir jetzt ernsthaft über irgendwelche Lösungen oder Erneuerungsvorschläge reden. Es hat eher Ärger geweckt. Und gut, man hat gesehen, wie da auch darauf reagiert wurden von gewissen Läufern an dem Tag, aber auch in ganzen Social Media Reaktionen, die danach gekommen sind, das hilft die ganze Debatte nicht weiter. Also für mich ist eigentlich die Enttäuschung, ja, wir reden zwar über die ganze Umweltdiskussion, die es gibt im alpinen Skifahren, aber die Art und Weise, wie wir es machen, die hat bis jetzt uns noch wirklich keinen Schritt weitergebracht.
Ja, stimmt, das war auf jeden Fall ein Thema. Es war für mich persönlich schwierig auch, wie man darüber berichtet. Zu Saisonbeginn stellen sich viele, die nicht in einem Skigebiet wohnen, ja, stellen sich die Frage, warum man Ende Oktober schon mit der Weltcup-Saison beginnt. Das war für mich eine schwierige Aufgabe, auch das irgendwie abzubilden, journalistisch. Ja, es wurde natürlich viel darüber geredet und es haben gefühlt auch aus der Szene viele persönlich genommen, wenn man das dann kritisiert, wenn man diese Reisen kritisiert und wenn man etwas hinterfragt, dann war das schon sicher auch anstrengend für alle Aktiven, diese Fragen oft gestellt zu bekommen und dann ja kann man auch nicht jedes Mal was Neues erzählen. ja, die fokussieren sich dann auch auf ihre Aufgaben, und das ist einmal, sich sportlich vorzubereiten auf diese Saison und das zu fahren, was ihnen quasi auf den Teller serviert wird an Rennen. Ich habe jetzt noch das Gefühl, ich war in Saalbach, ich habe das Gefühl, wenn der ÖSV so eine Veranstaltung macht, das ist schon auf jeden Fall in den Köpfen drin auch. Das ist Teil der Überlegungen, wie kann man das so gestalten, dass man, wenn das Ganze vorbei ist, dann wirklich auch wieder nichts hinterlässt, ja, dass das alles sauber abläuft, dass das so schonend wie möglich passiert, auch die Wege die Ströme von den Leuten, die kommen, gut zu lenken, und das aber auch irgendwie unter dem Umweltaspekt, ja. Genau,
Lukas, das war natürlich auch bei dem Rennen in Gurgel, war das genau der Fall. Das tut mich fast im Leid für die Veranstalter, die das erste Mal ein Weltcuprennen veranstalten und, glaube ich, wirklich einen super Job gemacht haben, gerade in diesem Bereich, weil der ganze Gedanke über Nachhaltigkeit, und alle Leute sind da mit Bussen hingefahren und die haben das Autoverkehr so viel wie möglich da weggehalten, und irgendwie haben sie gerade in dieser ganzen Logistik haben sie wirklich geschaut, dass man das so optimal wie möglich organisieren kann. Und in dem Sinne war das wirklich in doppelter Hinsicht der falsche Moment, glaube ich, dass da dieser Protest dort in dem Moment auch im Rennen stattgefunden hat.
Ja, absolut, ja. Und natürlich der Saga von Johann Eliasch bleibt mir auch in Erinnerung zu diesem Thema, dass ein Rennen in Schladming ja viel schlimmer ist, als wenn man in die USA fliegt. Das war sehr schön, weil da ja so viele kommen und die haben auch einen Fußabdruck, ja, wenn sie anreisen. Herrlich. Nein. Hat er dann später ein bisschen versucht zu relativieren, aber vielleicht kann er sich ja zukünftig mal davor überlegen, was er sagt, bevor er es ausspricht. Ja. Enttäuschung der Saison, Tobias. Hast du eine Idee, hast du einen anderen Ansatz gewählt?
Ich habe einen sportlichen Ansatz gewählt. Ja. Es wird jetzt wenig überraschend kommen. Speed Deutschland, Männer. Das ist das Stichwort. Frage an euch zwei. Also, wir haben 7 Athleten im Gesamtweltcup stehen. 7 deutsche Speedherren im Gesamtweltcup stehen. Aha. Was ist der Punktedurchschnitt
von diesen 7? Athleten? 70.
Eric?
71.
The winner ist Lukas Zara, aber Lukas Zara ist sehr weit weg. Aha. 36,7 Punkte.
Cool. Okay.
Freunde, ja. Also 7 Athleten haben 257 Punkte geholt in Summe. Das ist übel, Leute. Das ist
also so viel wie eine Schiffrin in Val d'Isère zum Beispiel holen wird bei 3 Rennen.
Ja, bei 3 Rennen machen Schiffrin oder Gut Berami das an einem Wochenende weg. Und das ist echt hart. Also ist eine Diskussion, die wir natürlich die ganze Saison schon über geführt haben. Irgendwann habe ich dann auch gesagt, nee, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Die Hintergründe sind vielschichtig. Also diese Thematik Thomas Dresen hat wirklich alle geschockt. Sie hatten ihn als Captain ausgemacht. Er war der Leader der Mannschaft. Auch in allen Gesprächen, die ich vor der Saison geführt habe, haben alle gesagt, ja, der Thomas ist super wichtig. An ihm orientieren wir uns auch im Training. Muss ja wirklich immer einen haben. Hey, ist meine Zeit jetzt gut oder ist sie schlecht? Ich mich ja an irgendwem orientieren können. Und man hat gedacht, dass man die körperlichen Baustellen tatsächlich so in den Griff bekommen könnte, dass die Karriere noch weitergeht. Er ist 30 Jahre alt. Also für einen Abfahrer ist es halt kein Alter. Und Cyprien Sarrazin fängt in diesem Alter jetzt erst an. Und Thomas Dresen muss in diesem Alter im Endeffekt aufhören. Er hat uns viele Jahre gezeigt, welches Potenzial da drinnen steckt, und dass man relativ bald schon merkt, boah, mit dem Captain geht's dahin. Und zwar so dahin, dass er dann auch frühzeitig die Karriere beenden muss. Das war wirklich heftig. Gut, Peppi Ferstl steht ein bisschen Auf dem anderen Zettel, er ist 5 Jahre älter. Bei ihm war auch klar, dass er vom Kopf her diese Risikobereitschaft hat, er selbst auch gesagt, nein, er traut sich nicht mehr zu, er will nicht mehr, er muss hier einen Schlussstrich ziehen. Sander Baumann, das war natürlich auch Hoffnungen. Du gehst aus einem Saisonfinale raus mit 2 Podestplätzen. Mit Sander hatte ich noch gesprochen, der hatte Mitte der Saison, der jetzt nicht der jetzt abgelaufenen, sondern die Saison davor, hat auch gesagt, ja, es gab da auch ein bisschen private Probleme und irgendwann hat das Ding aber umgeschlagen und dann hat der Top-Ergebnisse geliefert. Konstant in die Top 10 gefahren, aufs Podium gefahren. Und wenn du aus einem Saisonfinale so rausgehst, dann denkst du eigentlich, okay, ja, schaut gut aus. Sie waren alle zuversichtlich. Sander Baumann, gut, gesund durchgekommen, auch durch den Sommer. Und dann kommen diese Ergebnisse bei raus. Also, boah, hart. Nicht einer beim Saisonfinale in Saalbach dabei. Weder im Super-G noch in der Abfahrt. Das ist echt heftig, weil sich dieses Abfahrts- und Super-G-Team sich das über Jahre, das lag schon mal am Boden. Dann ist es aber gewachsen und da hat sich wirklich auch was entwickelt, was im Deutschen Skiverband so eine Seltenheit hat. Wir haben ja in der Spitze oft gute Leute. Linus Strasser, Lena Dürr, Alex Schmid. Das sind aber im Endeffekt Einzelkämpfer. Hier hatten wir aber dann eine Mannschaft, wo du plötzlich sagst so, hey, es sind 3, 4, 5 Leute, die an einem guten Tag aufs Podium fahren können. Davon ist nichts mehr da. Und das ist wirklich richtig bitter für natürlich jeden einzelnen Athleten. Selbst die machen das alle nicht mit Absicht. Die arbeiten wie die Blöden. Aber es wollte partout einfach nicht funktionieren. Ja, jetzt heißt es natürlich, dass man da wirklich jeden Stein umdreht und das Ding komplett neu aufzieht. Es wird sich jetzt auch die Teamstruktur natürlich ändern, wenn die 2 Kitzbühel-Sieger ihre Karriere jetzt beendet haben. Man setzt große Hoffnungen, so Lichtblicke gibt's auch schon mit einem Simon Jocher, der hat das Saisonfinale knapp verpasst, der hat in Kitzbühel ein ganz tolles Rennen zum Beispiel gefahren, er bringt unheimlich viel mit, ist auch noch in einem Alter, der ist jetzt Mitte, Ende 20, da geht es natürlich auch noch, wenn da wirklich mal der Knoten platzt, kann das auch noch deutlich weiter nach vorne gehen. Ja, und dann gibt's noch den ganz jungen Louis Vogt, 22, 23 ist der in dem Alter jetzt auch schon einen Weltcup-Punkt geholt hat, immerhin. Das ist aber für Abfahrer auch nicht selbstverständlich. Und das ist jetzt so ein bisschen, man hofft, dass man die Alten, ohne das despektierlich zu meinen, ich bin älter als beide, als Baumann und als Sander, also darf ich sie die Alten nennen, dass man die Alten wieder hinkriegt. Ja, und dass eben mit Jocher und mit Vogt, dass da wirklich was nachkommt. Und ja, jetzt muss ein Neustart her. Und dass es so verheerend ausfällt, hätte ich nicht gedacht, weil 36,7 Punkte, das ist übel. So, genug der Enttäuschung.
Ja, danke dir. Gut zusammengefasst nochmal, ja, sicher eine enttäuschende Saison, das haben sie sich ganz anders vorgestellt. Und ja, natürlich, diese 2 Rücktritte wiegen schwer. Die sind dann auch bei 20 Punkten nur in der Saison, das drückt den Schnitt dann nochmal natürlich, genau, ja, sehr gut. Meine Enttäuschung des Jahres wird dir nicht gefallen, Tobias. Du wirst es hassen, aber meine Enttäuschung des Jahres, der Saison, ist Henrik Kristoffersen. Er hat zum ersten Mal seit 11 Jahren keinen Sieg eingefahren in einer Saison, in einem Winter. Er hat 3 Podestplätze eingefahren. Weniger hatte er nur bei seiner Debütsaison im Weltcup, bei seiner ersten vollen Saison. Er ist auf jeden Fall ein Typ, er gehört in den Skiweltcup, er wirft in Gurgel Schneebälle auf Demonstranten, er schimpft in Bansko über die Piste aufs Übelste. Aber ja, er ist auch ein richtig guter Skifahrer. Er hat's in dieser Saison, in diesem Winter irgendwie nicht so zusammenbekommen. Eben Probleme mit den Skischuhen, also mit dem Material, da wird er noch tüfteln müssen. Und das Ärgste ist, jetzt schaue ich dann auf das Alter und er ist 29 Jahre alt. Also das ist echt noch, der hat noch was vor sich. Also grundsätzlich, die Norweger, das hört man, das weiß man immer wieder, dass die schon mit extrem jungen Jahren extrem große Umfänge fahren. Ich würde fast behaupten, dass Norweger nicht so eine lange Saison fahren wie französische Abfahrer zum Beispiel oder solche Kaliber, aber 29, da ist noch einiges da, wenn der Kopf mitspielt, wenn der Wille da ist, gibt es da noch einige Saisons. Aber ja, für mich schon enttäuschend, dass der eigentlich selten, ganz selten um Siege mitgefahren ist, der Henrik Kristoffersen. Deswegen für mich natürlich sehr schwierig, jetzt da einen explizit rauszustreichen, aber für mich die Enttäuschung des Jahres, Henrik Kristoffersen. Tobias, jetzt...
Darf ich meine noch ändern? Darf ich meine noch ändern? Also ja, meine Enttäuschung ist Marco Schwarz.
Ja, okay.
Nein, alles gut. Ich weiß, wohin du steuerst, Lukas, aber kann ich natürlich... so nicht stehen lassen. Und dann ist jetzt der Moment gekommen, dass ich ein Gedicht vortragen möchte.
Ein Gedicht?
Ja, zum Saisonabschluss geschrieben habe. Das Gedicht heißt Mein Winter mit Henrik von Tobias Ruf, inspiriert von Christoph. Du arbeitest hart, bist ein Skisportstreber. Klappt es nicht, verprügelst du die Klimakleber. Der Sieg ist nah, du willst, dass man dir huldigt. Fast in Espen, du hast dich bei der ganzen USA entschuldigt. Wird ein Rennen einfach so verhaut, liegt's am Hirscher, der dir keine gescheiten Skier baut. Bleibst du ruhig und hast keine Zeit für Randale, Papa Lars springt ein und sorgt für die Skandale. Auch wenn du manchmal sonderbar bist, ohne dich wäre der Skisport nicht, was er ist. Sten Olsen steht als Nachfolger längst bereit. Henrik Kristoffersen lebt. Heute, morgen, bis in alle Ewigkeit. Danke.
Bravo, Tobias. Sehr, sehr schön. Habe ich gar nicht gewusst. Dieses Talent, das ist mir neu. Ja? Ja? Gefällt mir.
Es liegt an der Inspiration.
Ja? Ja, eine Lobeshymne an deinen Liebling. Ja? Kann man so sagen. Gell? Schauen wir uns an, ob er diese Problemchen in den Griff bekommt. Ich bin mir relativ sicher, der wird stärker zurückkommen. Der wird in einer WM-Saison, mit dem wird wieder zu rechnen sein. Ja. Und wenn er dieses Gedicht hört, dann sowieso. Dann hat er Motivation für mindestens die nächsten 10 Winter.
Ja. Unbedingt.
Würde ich behaupten. An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und dann geht's weiter mit den weiteren Kategorien. Als nächstes am Programm die Überraschung der Saison. Wir sind zurück bei der Après-Ski Award Show. Wir vergeben unsere imaginären Awards und sind bei der Überraschung der Saison angelangt. Erik, überraschend. Was war für dich am überraschendsten an dieser Saison, an diesem Winter?
Ich habe mir einen Läufer ausgesucht, der für mich eine große Überraschung war. Mhm. Und das ist unser Manuel Feller.
Gefällt mir, ja.
Für mich persönlich eine Überraschung, muss ich sagen, weil dass er gut Skifahren kann, das wissen wir. Aber wie ich Manuel Feller immer wahrgenommen habe, das ist eben ein guter Skifahrer, aber gut war dann irgendwann mal gut, aber das nächste Rennen dann wird nicht so gut. Mhm. Manuel Feller ist für mich immer jemand gewesen, mit dem du, glaube ich, eine gewaltige Zeit haben kannst, wenn du mal einen Abend an der Bar sitzt. Sprüche-Klopfer, kann man glaube ich sagen. Wir wissen auch alle, wie er irgendwann mal einen Herrenslalom in Flachau als eine Märchenwiese umschrieben hat, was ihm danach noch lange nachgetragen wurde und dasselbe auch gereicht hat. Aber diese Saison habe ich Manuel Feller gesehen mit all diesen Sprüchen und all diese Witze und all diesen Humor. Aber verdammt, was für ein Skifahrer, dass er uns heuer gezeigt hat. Das war natürlich Wahnsinn, vor allem die Konstanz, die er gebracht hat, das ist wirklich unglaublich, vor allem in den Disziplinen wie Slalom, wo ein kleiner Fehler schon bedeuten kann, dass du draußen fliegst und sich in eine Bewerb, der doch eigentlich sehr hart umkämpft ist, der Herrenslalom, um das so eine Saison lang durchzuziehen, wirklich bis zum Schluss, Hut ab, also für mich war das wirklich eine Überraschung, dem Manuel Feller auf diese Art und Weise eine Saison lang so brillant Skifahren zu sehen. Also das war für mich eine sehr positive Überraschung.
Mhm. Sehr gut, ja. Ich greife das gleich auf, das Thema, und nutze das, um ein bisschen vielleicht über die ÖSV-Männer und die Saison der ÖSV-Männer zu sprechen. Ja, Manuel Feller sicher da das absolute Highlight dieses Teams. Insgesamt haben sie sich verbessert, die Männer. Die ÖSV-Männer haben mehr Siege und mehr Podestplätze eingefahren als noch im Winter davor. Aber in der Nationenwertung sind es dann auf die Schweiz fast 2000 Punkte Rückstand. Das liegt vor allem natürlich an Odermatt und an Meillard, die Top 2 im Gesamtweltcup. Manuel Feller ist da auf Platz 3 gelandet, auch irgendwie überraschend, und zeigt auch, was der eigentlich geleistet hat in diesem Winter. Das ist wirklich beeindruckend. Natürlich, Marco Schwarz ist da weggebrochen. Und sonst, ja, abgesehen davon gibt es schon gewissermaßen eine Lücke. Es gibt da im Riesenslalom eigentlich gut, geschlechterübergreifend wirklich Schwächen im ÖSV. Es gibt ja bei den Männern jetzt auch in diesem Speed-Team, kann ich mich erinnern, da hatten wir dann in Wengen eine Abfahrt, wo nur 4 Österreicher noch an den Start gegangen sind. Das ist eigentlich erschreckend, und das war auch dem ÖSV selber sehr unangenehm. Ja, aber das zeigt auch irgendwie, was da irgendwie schief gegangen ist über die letzten Jahre in der Entwicklung von jungen, von neuen Talenten. Vincent Kriechmeier ist die klare Nummer 1 im Speed-Team. Der hat 2 Siege gefeiert, ist mit seiner Saison höchst unzufrieden, kann man sagen. Der ist mit der ganz klaren Ambition in den Winter gestartet, auf die 2 Kristallkugeln loszugehen. Es sind dann 2 Tagessiege geworden, und sonst hat er, ja, hat einfach lange nicht in den Flow gefunden, hat auch gesagt, da haben sich technische Fehler eingeschlichen. Er hat sich sehr auf sein Material, auf die Entwicklung im Material konzentriert und dann quasi ein bisschen vergessen und ein bisschen verzettelt, was seine Skitechnik betrifft. Hat er jetzt irgendwie in den letzten Tagen noch von Saalbach erzählt. Also auch ganz interessant, und ich meine, da gibt's natürlich auch ein paar Verletzte, aber auch, ja, einen Matthias Meyer, der hier fehlt, vielleicht ein Max Franz, der hier fehlt in dem Team. Julian Schütter wäre vielleicht so einer gewesen, der da nachrückt und aufrückt. Der hat seine Karriere beendet. Und dann ist es eben so. Dann ist ein Stefan Babinski irgendwie die größte Hoffnung in diesem Speed-Team. Das ist schade, ja. Und eben im Technikbereich, ich würde sagen, ein Dominik Raschen hat einen guten Schritt gemacht, und sonst sind viele auch stehen geblieben oder haben nicht die großen Sprünge machen können, die sie sich erwartet haben, die sie sich vorgenommen haben, ja, würde ich sagen. Aber genau, das ist eine kurze Zusammenfassung der ÖSV-Männer mit eben der positiven Überraschung und sicher dem Highlight des Manuel Feller, der jetzt auch nochmal in Saalbach wirklich eine coole Show geliefert hat, mit dem Platz 2 im Slalom, nochmal gezeigt hat, dass der da wirklich das hoch verdient hat, diese Kristallkugel abzuholen. Tobias, Überraschung der Saison, was steht auf deinem Zettel?
Es steht der Name Lara Gutberami auf dem Zettel. Okay. Mhm. Wir kennen natürlich die Hintergründe mit Michaela Schifrins Sturz, aber dass Lara Gutberami den Gesamtweltcup gewinnt, das stand so vor der Saison nicht auf meinem Zettel. Und dass es geklappt hat, liegt auch daran, dass sie echt eine richtig krasse, starke Saison gefahren ist, und dass sie so gut noch einmal, dass wir sie so gut auf diesem Top-Level noch einmal sehen, das hätte ich nicht gedacht. Also klar, wir wussten immer, an guten Tagen, Lara Gutberami, müssen wir mit rechnen. Aber es in der Konstanz runterzubringen, in dieser Anzahl, das hat mich echt brutal überrascht. Hätte ich nicht gedacht, nicht für möglich gehalten, dass sie den Gesamtweltcup gewinnt. Okay, ist eine Riesenüberraschung. Wir kennen die Hintergründe, aber es ist jetzt nicht so, dass Schifrins Sturz ihr dieses Ding mehr oder weniger geschenkt hat. Mhm. Den hat sie sich verdammt hart erarbeitet mit überragenden Rennen, mit einer überragenden Saison, in der 8 Siege und 16 Podestplätze stehen. Das ist eine richtige Hausnummer, verteilt auf diese drei Disziplinen, in denen sie ja zwei Kugeln letztlich gewinnt, die im Super-G, die im Riesenslalom und ja, in der Abfahrt. Wir alle wissen, was passiert ist in diesem letzten Rennen. Also eigentlich wäre es eine fast, es ist eine fast perfekte Saison von Lara Gutberami mit dem Gesamtweltcup, mit zwei kleinen Kugeln, mit dieser Bilanz, die sie geholt hat. Und es sind ja im Endeffekt zwei, dreiviertel kleine Kugeln, die sie hat. Und auch Auftreten außerhalb der Rennen, total coole Wandlungen hingelegt, haben wir auch wirklich sehr viel drüber gesprochen. Und mich überrascht es, wie sie sich neu erfunden hat, abseits des Sports und auch sportlich nach so einer langen Zeit, nach so vielen positiven wie negativen Momenten, die sie in der Karriere durchlebt hat. Das zeigt von einer ganz großen und starken Persönlichkeit. Und ja, dass wir an so einem Punkt nochmal so über sie sprechen, das überrascht mich, hätte ich nicht gedacht. Absoluten Respekt. Und man muss sagen, für die Schweizer Damen, boah, sie war die Lebensversicherung. Ja, also wenn wir uns ansonsten umschauen, also in der Abfahrt, okay, das sieht tatsächlich noch ganz ordentlich aus. Jasmin Fluri und Lara Gutberami sind die einzigen Siegerinnen im Schweizer Damenteam. Dann haben wir Joanna Hellen, die in der Abfahrt noch aufs Podest gefahren ist. Ja, alle anderen Podestplätze im Super-G und im Riesenslalom, die kommen ausschließlich von Lara Gutberami. Im Slalom tritt sie nicht an, das wissen wir, aber hier haben wir einen dritten Platz von Wendy Holdener. Okay, die hat sich natürlich relativ früh sehr schwer verletzt. Also die will ich rausnehmen aus der, ich nenne es schon Kritik, so abseits von Gutberami. Ich will auch Michelle Giesin rausnehmen. Wir wissen, wo sie herkommt, welche Probleme sie im letzten Jahr hatte. Und die ist tatsächlich wieder stärker geworden, die ist stabiler geworden, ist auch zweimal aufs Podium gefahren. Aber witzig, immer hört man, ach, sie trainiert zu viel mit dem Speed-Team und fährt zu viel Speed. Ja, und wo holt sie ihre Podien? Im Slalom. Okay, also der Skisport ist nicht nur manchmal brutal, Eric, er ist auch manchmal wirklich verrückt und schreibt verrückte Geschichten. Deswegen Michelle Giesin nehme ich da schon auch ein bisschen raus. Alles andere, so eine große Skination wie die Schweiz, ich glaube, da wird man tatsächlich dann in Summe, wenn man alles aufarbeitet, nicht wirklich 100% zufrieden sein, was eben die Thematik nach Lara Gutberami angeht. Wenn sie nicht wäre, dann wird es schwieriger. Also das sehe ich zum Beispiel ein kleineres Team, wie die USA zum Beispiel, sogar besser aufgestellt bei den Damen, auch was die Vielseitigkeit angeht. Und auch in Relation zu den Herren, ja, auch da fällt es schon irgendwie auf. Ja, deswegen, man muss auf Schweizer Seite schauen, dass man eine zweite, konstante Siegfahrerin wieder entwickelt. Weil bei den Herren hast du es mit Loic Meyer, zeigt er uns seit Wochen, dass er das Zeug dazu hat, Rennen zu gewinnen und auch wirklich ganz vorne mit reinzufahren. Das fehlt mir auf Seite der Damen und deswegen, steht natürlich in Summe eine gute Bilanz, für die aber hauptsächlich Lara Gutberami verantwortlich ist. Und die Abfahrtskugel hat sie jetzt nicht gekriegt, aber sie kriegt von mir den Award für die Überraschung der Saison.
Ja, und das ist gut zusammengefasst, weil eben der ÖSV, die Österreicherinnen, diese Nationenwertung zumindest bei den Frauen gewonnen haben. Ja, darauf waren sie dann auch noch, diesen größeren Pokal haben sie dann auch in Saalbach noch recht ausgiebig gefeiert, das kann man auch noch sagen. Ja. Überraschung der Saison, ich habe jetzt mal geschaut, Premierensiegerinnen in dieser Saison bei den Frauen, keine einzige, ja, alles Rennsiegerinnen, die wir schon mal gehabt haben im Weltcup. Bei den Männern ist es ein Stefan Rogentin und ein Timon Haugern, die haben beide beim Weltcup-Finale gewonnen. Dann habe ich den Sarrazin, ja, aber na, der hat schon mal ein Parallelrennen gewonnen. Also ja, eigentlich Premierensieger, aber
also ja.
Also ja, genau.
Gefühlt ja.
Ja, und der Nils Allegre, der hat zum ersten Mal gewonnen in dieser Saison, reicht für mich aber trotzdem nicht für die Überraschung der Saison. Die ist für mich der Lukas Broughton, dem seine, ja, so hat die Saison begonnen mit einem großen Was in Sölden. Das kann ich mir nur erinnern, wie ich das erfahren habe. ja, der Schock da einen Tag, bevor es losgegangen ist, er zieht sich da zurück. That's it. Und dann aber auch noch ein zweites Mal, dass es wirklich jetzt Wahrheit wird, dass er für Brasilien ab kommender Saison startet, dass er sein eigenes Team aufbaut, unter brasilianischer Flagge fährt. Das war für mich die größte Überraschung. Ja, ein spannender Kerl, ein spannender Typ. Und der hat uns wirklich überrascht mit seinen Ankündigungen und ja. Das schauen wir uns natürlich ganz genau an, wie es dem geht im Slalom, im Riesenslalom in der nächsten Saison. Vielleicht fährt er dann den einen oder anderen Super-G auch. Aber ja, es wird sehr spannend, den zu beobachten im nächsten Winter. Für mich die Überraschung des Jahres, der Lukas Broughton. Ja, und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und vielleicht kommt da der Cyprien Sarrazin vor. Es ist nämlich die Kategorie die Fahrt des Jahres, ohne irgendwem vorgreifen zu wollen. Erik, ich fange wieder bei dir an. Die Fahrt des Jahres. Welche hat sich am meisten bei dir eingebrannt? Was ist für dich die schönste Fahrt des Jahres gewesen?
Du hast soeben Cyprien Sarrazin erwähnt und der kommt in diese Fahrt vor, aber nur als der Zweitplatzierte.
Okay.
Für meine Fahrt des Jahres gehen wir zum Samstag, der 13. Jänner 2024, Wengen, der Schweiz. Marco Odermatt, der hat zwei Tage vorher endlich seine längst fällige ersten Abfahrtssieg verbuchen können. Aber haben alle gesagt, das war ja nur eine verkürzte Abfahrt. Jetzt kommt das richtige Ding. Jetzt fahren wir mal die ganze Lauberhorn runter und dann schauen wir mal, was passiert.
Ja.
Und ich habe, bevor wir dieses Gespräch aufnehmen, habe ich noch mal kurz diese Fahrt zurückgeschaut im Internet. Wahnsinn. Das war eine Fahrt von Marco Odermatt und von dem reden wir natürlich. So wie in der Saison ganz viele Fahrten gab, die waren nicht fehlerlos, im Gegenteil, aber die waren voll am Limit und wirklich spektakulär gut. Am Anfang hat er noch ein paar Fehler eingebaut, aber dann war es einfach voll Power voraus und er hat den Sarrazin geschlagen mit 16, also Punkt 59 und der Drittplatzierte, Dominik Baris, der war schon 1,92 zurück. Also das war wirklich eine Wahnsinnsfahrt für Marc Odermatt, das für Heimpublikum, also für ihn war das wahrscheinlich der beste Moment, dass er seine erste Abfahrtssiege feiern konnte und das auf die ganze Lauberhorn mit dem wahnsinnigen Publikum. Man kennt die Kameraeinstellung, wenn er schon langsam Richtung Ziel kommt, dann wird er so im Rücken gefilmt und es ist unten schon die Menschenmassen, die warten auf ihn. Das war wirklich ein fantastisches Rennen und für mich eigentlich die Fahrt des Jahres. Marco Odermatt.
Ja, sehr gut, sehr gut. Generell.
Wobei ich kurz ergänzen muss, weil das Traurige an dieser ganzen Fahrt ist natürlich, dass das schon auch das Rennen war, wo wir Alexander Amut-Gilde für den Rest der Saison und vielleicht noch länger verloren haben. Das bleibt natürlich bei den meisten in Erinnerung, aber das soll eigentlich die eigentliche Siegesfahrt von Marco Odermatt nicht trüben.
Ja, ja, genau. Na, dieses Wochenende in Wengen, das verlängerte Wochenende in Wengen war generell schwierig. Auch Pinturo hat sich dort natürlich verletzt. Der junge Schweizer, das Name mir gerade nicht einfällt, Kohler, ja. Der hat sich dort verletzt beim Sprung, ja. Schwieriges Wochenende, viele, viele Schwerverletzte, aber trotzdem natürlich sportlich herausragend. Und ich kann mich noch erinnern an diese eingefrorenen Siegertrophäen, die dann in der Sonne im Zielbereich geschmolzen sind. Ja, haben sie sich was einfallen lassen in Wengen. Die Fahrt des Jahres, Marco Odermatt, ja. Generell diese Schweizer Speed-Mannschaft, die ist schon sehr breit aufgestellt, haben auch beim Weltcup-Finale irrsinnig viele Starter gesehen. Da hat dann auch Vincent Griechmeier hat auch gesagt, zu diesem Dreifacherfolg der Schweizer da im Super-G in Saalbach, naja, wenn du als Schweizer Team 7 Leute dabei hast beim Finale, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass da welche mit niedriger Startnummer kommen. Und dann haben sie halt auch, das haben sie sich quasi auch verdient. Dieses Glück der niedrigen Startnummern haben sie sich verdient, weil sie eben mannschaftlich so stark unterwegs sind. Und ja, so ist es ja. Also dieses Team, da gibt es einen Nils Hintermann, da gibt es einen Stefan Rogentin, ein Loic Meyer ist im Super-G jetzt richtig stark unterwegs, aber es kommen da auch Junge nach, Franjo van Almen, Alexis Monet, wir haben noch den Arnaud Boisset aufs Podest gefahren gesehen in Saalbach, also das ist wirklich, da sind sie wirklich top, richtig, richtig stark unterwegs, die Schweizer. Und ja, Marco Odermatt aber auch in dieser Disziplin, die Speerspitze dieser Mannschaft der Schweizer. Die Fahrt des Jahres, Tobias, oder willst du dazu noch was sagen?
Ja, ich glaube, da schließt sich dann auch ein Kreis ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du einen Captain hast, an dem du dich orientieren kannst, steigt das Niveau einfach. Und das siehst du so klar bei den Schweizern im Speed-Bereich, weil dieser Odermatt einfach so extrem gut ist und so überragend stark ist, dass sich dahinter die Dinge natürlich a, sportlich leichter entwickeln können, weil tagtäglich mit diesem Überläufer im Endeffekt zu arbeiten, auch zu sehen, wie arbeitet er, was macht er sonst, ist ein Vorbild, an dem orientiert man sich und an dessen Zeiten orientiert man sich in der ganzen langen Zeit, die außerhalb der Bildschirme stattfinden. Was im Sommer passiert, die Stars des Winters, heißt es immer so schön, werden im Sommer gemacht, und wenn du da mit so einem zusammenarbeiten darfst, ist es ein Privileg, und das machen sie sich auch zunutze, und es nimmt natürlich auch Druck aus der Nummer, so medial, der Verband, die wollen Siege, die wollen Erfolge, die wollen die Sponsoren natürlich präsentiert haben. Wenn du jemanden hast, der sagt, gut, der erledigt's eh wieder, ich kann da jetzt, muss diesen Rucksack nicht mit mir rumtragen, das macht die Geschichte im Endeffekt leichter, und deswegen, ja, schließt sich da der Kreis, was passiert, wenn der Leader nicht mehr da ist, und was los ist und was passiert, wenn der Leader da ist. So, ich bin in Kitzbühel, aber von mir kommt der Name Sarrazin auch nicht. Aha. Also Eric hat ihn ja gebracht, aber wir alle, hoffentlich hast du es dann, ansonsten erwähnen wir es nochmal gesondert. Linus Strassers, zweiter Durchgang beim Slalom in Kitzbühel. Es ist der Schweinsberg, also von der Märchenwiese gehen wir rüber zum Schweinsberg,
ja.
So hat er ihn noch genannt, und das war das ganz große Ziel. Hat er immer gesagt, ich will auf diesem Schweinsberg, ich will ihn besiegen, ich will hier gewinnen. Es ist der Hang, auf dem er das Skifahren gelernt hat. Er hat so eine enge Beziehung zu Kitzbühel und zu diesem Rennen. Und das war das ganz große Ziel. Er liegt auf Platz 4 nach dem ersten Durchgang. Haut dann einen zweiten Durchgang raus. Boah, der hat es in sich. Also Dave Riding, der aber deutlich früher im Endeffekt als Linus Strasser gefahren ist, der war da noch dran. Ansonsten hat er das Feld hier wirklich zerlegt. Also er hat im Endeffekt Christopher Jakobsen, der hatte geführt nach dem ersten Durchgang, ist die dritte Laufzeit gefahren in diesem Slalom, in diesem zweiten Durchgang. Und dem hat er über eine halbe Sekunde abgenommen. Und on point bei dem Rennen, das du seit Kindertagen gewinnen willst, so ein Ding runter zu brettern, allergrößten Respekt, war ein unfassbar cooles Rennen. Und diese Fahrt wird mir sehr lange in Erinnerung bleiben, weil sie zeigt, wie Linus Strasser gereift ist, was er kann, wie gut, stabil er Ski fährt. Eine echt richtig starke Saison. Zwei Siege, also Kitzbühel und Schladming mal so schön hintereinander wegzugewinnen, muss man hinkriegen. Das sind die, in der Saison ohne WM, ohne Olympia, sind das die Rennen, die du gewinnen willst. Die hat er gewonnen, auch hinten raus echt richtig gut, richtig stabil, ganz klar bei sich. Er war auch so ein bisschen, ja, auch immer zwischen Genie und Wahnsinn, war es da so ein bisschen Fellaresk, ja. Eric hat das vorhin ja beschrieben. Da waren wir auch nicht so weit von entfernt. So, das hat er total gut hinbekommen, super in den Griff bekommen. Und diese Fahrt steht sinnbildlich, exemplarisch für einen Linus Strasser, der uns sehr begeistert hat, der die einzigen Siege für den Deutschen Skiverband geholt hat, der die einzigen Podestplätze bei den Männern eingefahren hat. Ja, und Er ist natürlich eine Art Lebensversicherung. Also da muss man sagen, unsere zwei Slalom-Cracks, und jetzt kann ich auch natürlich noch die deutschen Damen kurz erwähnen mit einer Lena Dürr, die auch wirklich eine gute, stabile, konstante Saison gefahren ist, die für mich nach Michaela Schifrin und Petra Vlhová die in Summe drittstärkste Slalomfahrerin des Winters war. Hinten raus nicht mehr, da hatte sie tatsächlich Probleme, hat man deutlich gesehen. Aber was die ersten zwei Saisontitel angeht, war das wieder extrem gut. Und die zwei sind ja auch ähnlich, so ein bisschen zu vergleichen von ihrem Karriereweg, von ihrer Laufbahn. Es hat bei beiden lange gedauert, bis da wirklich Dinge passiert sind. Da standen andere Namen immer vorne dran. Ein Felix Neureuther lange vor Linus Strasser. Maria Höfel-Riesch, Vicky Rebensburg. Das waren so die, darauf hat es sich konzentriert bei den Damen. Und Lena Dürr, Linus Strasser hieß es immer so, ja gut, die nehmen wir mit, wir haben noch Plätze auf der Startliste frei, nehmen wir mit. Vielleicht holen sie ein paar Punkte. Und beide haben zu einem ähnlichen Zeitpunkt eine ähnliche Entwicklung genommen, dass sie in ihrer Paradedisziplin, dem Slalom, eher in die Weltspitze gekommen sind. Das ist eine, sich in der Weltspitze zu etablieren, das ist das andere. Und beide haben uns diese Saison wieder gezeigt, dass sie da wirklich die Konstanz drinnen haben und dass sie so wichtig sind für den deutschen Skiverband. Ohne die zwei, boah, dann wäre eine Saison ohne Podium dagestehen. Mit Kira Weidle, die zwar vorne mitfährt, die aber kein Podest eingefahren hat. Alex Schmid, den nehme ich gezielt raus, der aus einem Kreuzbandriss kommt, sich da erstmal rantastet, das Ganze auch immer als Übergangssaison natürlich bezeichnet hat. Und der Riesenslalom der Herren, ja, da ist ja ein Podestplatz schon immer belegt. Also da gibt's nur zwei Podestplätze, die man erreichen kann. Das macht's dann umso schwerer. Und deswegen, ja, ist dieser Slalom so wichtig. Und deswegen, Linus, mega cool. Lena, mega cool. Dahinter schauen wir mal. Ja, will jetzt nicht wieder so viel über den DSV. Emma Eicher haben wir ja viel diskutiert. Wird ja dann eine neue Einkleidung im Oktober geben. Dann die Liste an Fragen ist lang, die ich mitnehmen werde. So, hast du Cyprien Sarrazin auf der Streif?
Fahrt des Jahres für mich, Cyprien Sarrazin in Kitzbühel. Ja. Schaut euch die Fahrt an. Erik hat das auch gemacht mit dem Oder Martin Wengen. Ich habe das auch gemacht vor dieser Aufnahme. Es ist irre. Ja. Es ist irre, wie er dieses U-Hackerl, diesen Steilhang fährt, dass er da schon fast 7 Zehntel Vorsprung hat auf Odermatt, der davor ins Ziel gekommen ist und eigentlich geglaubt hat, okay, das ist jetzt mein Kitzbühel-Sieg, und dann fährt der eine Sekunde schneller als der Odermatt. Das war völlig irre. Auch schon über die Mausefalle ganz schief gesprungen eigentlich, aber das gehört, das ist ein bisschen der Sarrazin-Style, ja. Über die Sprünge ist der nie, wird der nie mehr, glaube ich, der super Ästhet werden, aber herrlich, ja. Na, sein Stern ist schon in Bormio aufgegangen, da hat er die Abfahrt gewonnen, eben in Wengen dann den Super-G gewonnen und dann in Kitzbühel 2 Abfahrtsiege eingefahren und diese zweite Abfahrt da bei strahlendem Sonnenschein, das war wirklich ein Spektakel. Schaut euch diese Fahrt nochmal an, das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Und dieser Jubel, den er danach gemacht hat auf diesem Airfans, auf dieser Bande oben, das ist bis heute sein Profilbild auf Instagram. Darauf ist er, glaube ich, ganz schön stolz. Und extrem cool. Cool, dass der so eingeschlagen hat, die Saison. Das war Wahnsinn. Und diese Fahrt, wie gesagt, wirklich ein Spektakel. Schaut euch die an. Ja. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Das ist das Rennen des Jahres, das Rennen der Saison. Tobias, ich würde vielleicht bei dir mal beginnen gleich. Was ist denn das Rennen des Jahres für dich aus diesem Winter?
Ganz kurz, hört in die letzte Folge rein, Abfahrt der Damen-Saisonfinale in Saalbach. Hört die letzte Folge, genial, spannender kann was nicht sein. Hast du sie zufällig gewählt, Lukas?
Ich habe sie auch, also, ja, diese Abfahrt der Frauen. Wir haben es auch besprochen, detaillierter, warum das so ein spannendes Rennen war, wie man vielleicht auch mehr so spannendere Rennen auch produzieren kann. Ja.
Ich meine, es ist schrecklich unkreativ, ja, aber wenn ich im Restaurant sitze, hätte jetzt auch ein anderes Rennen wählen können. Ja. Aber wenn ich in ein Restaurant gehe und so Bock auf diese eine Pizza habe, dann nehme ich doch nicht die Pizza, die ich am zweit- oder drittbesten finde, ja. Weil ich will ja die Pizza haben, die mir am besten schmeckt.
Die beste,
das
ja.
Es war halt genial. Also,
so ist es.
Sorry.
Naja, und vielleicht spielt da natürlich auch rein, dass die Erinnerung noch recht frisch ist an dieses Rennen, aber trotzdem, wir haben ja darüber gesprochen, war sehr cool, auch so unerwartet wieder spannend geworden, dieses Rennen, wo man geglaubt hat, okay, jetzt lässt die Piste nach und dann wieder. Mit dieser Kugelentscheidung auch noch, da war viel dabei. Herrliches Rennen. Erik, was ist dein Rennen des Jahres?
Na, die Pizza, die mir heuer am besten geschmeckt hat, das war eine amerikanische Pizza.
Okay.
Auch natürlich ein bisschen aus meinem persönlichen Interesse, mhm. weil das eben für meine Arbeit immer am wichtigsten ist zu verfolgen. Und dann rede ich natürlich von Michaela Schifrin, okay. die wir 6 Wochen lang nicht Skifahren haben sehen können.
Ja.
Dann ist ein Slalom in Åre geplant in Schweden. Und wir wissen, Schiffen hat bis eine Woche vorher noch überhaupt nicht mal auf Skier gestanden, sagte ich, naja, den Riesentoll, auf den wird sich nicht geben, aber vielleicht geht sich der Slalom aus, die trainiert ein paar Mal, am letzten Tag dann mal zwischen den Stangen mal trainieren, oder es geht, probieren wir es einfach mal. Dann ist dem Samstag ist das Rennen und gut, wir haben es alle gesehen, dann haut sie da zweimal Laufbestzeit in den schwedischen Schnee. Den ersten Lauf war noch okay, bisschen Vorsprung auf den Rest, aber im zweiten Lauf wirklich mit Wahnsinnsvorsprung gewinnt sie auch den und gewinnt letztendlich das Rennen mit fast 1,3 Sekunden Vorsprung. Ich glaube, auf Srinka Lutic war, glaube ich, die Nummer 2. Und da war Schiffen selber auch ziemlich baff. Nach dem Rennen hat auch irgendwie selber zugegeben, ja gut, sie wollte eigentlich nur, sie hat gedacht, sie kann schon wieder gut Skifahren, aber wie es dann gelungen ist, das hat sie dann selbst auch umschrieben wie ein insane way to return. Das war fast eigentlich schon ja unheimlich, wie ihr das gelungen ist. Sie hat dann natürlich nochmal nachgelegt, indem sie auch in Sauber-Hinterklemm letzte Woche noch den abschließenden Slalom gewonnen hat. Aber gut, das Rennen, wie sie da zurückgekommen ist, wie sie dann auch die Kugel fixiert hat, die war ihr fast nicht mehr zu geben. Natürlich, rein theoretisch hätte Lena Dürr sie ja noch abfangen können, war aber sowieso höchst unwahrscheinlich gewesen, auch wenn Schiffen nicht mehr gefahren wäre. Aber trotzdem, die Art und Weise, wie sie da zurückgekommen ist, nach 6 Wochen Pause und auch kaum auf Skier gestanden, war natürlich irgendwie ja ein Traum.
Mhm. Sehr gut. Ja, Erik, ich greife das jetzt auf und würde gern von dir wissen, wie hast du Michaela Schifrin da erlebt in dieser Phase, in dieser Verletzungspause? Dann kam noch dazu, dass Alex Kilde sich auch wirklich ganz übel verletzt hat, was dann viel schlimmere Ausmaße genommen hat, als man ursprünglich annehmen konnte. Hast du dann irgendwie auch ja die Gelegenheit gehabt, sie zu sprechen, oder hast du sie irgendwie anders erlebt, oder was ist dir da in dieser Phase dann auch aufgefallen, wenn du so einen genauen Blick auch immer auf Michaela Schifrin hast?
Ja, na, zu Recht erwähnst du natürlich sofort, dass Alexander Abbott-Gill schwerer verletzt war, muss man sagen, und das hat ihr, glaube ich, mehr zugesetzt als ihre eigene Verletzung. Das hat ihr ziemlich persönlich auch ziemlich aus der Bahn geworfen, weil sie sich da wirklich durch große Sorgen gemacht hat. Und das irgendwie vor diesem Comeback-Rennen in Schweden hat sie das ja auch mitgeteilt, weil eigentlich niemand das so wirklich gecheckt hat. Man muss sagen, die Verletzung von Kilde ist anfangs eigentlich von allen unterschätzt worden. Dann hat er ja selber irgendwann das Foto auf Instagram gepostet von, hey Leute, es war schon ein bisschen schlimmer, als weil Leute ihn schon gratuliert hatten, dass es eh nicht so schlimm war. Gut, Schiffen hat es danach sogar noch erklärt, dass es wirklich teilweise in einem kritischen Zustand war, weil diese Blutungen und so schon rechtzeitig wieder gestoppt werden mussten und die Behandlung auch rechtzeitig gestartet werden musste. Das ist Gott sei Dank alles gut ausgegangen und die Heilungsperspektive sind ja sehr gut jetzt. Aber gut, das hat ihr enorm zugesetzt, viel mehr als ihre eigene Verletzung. Aber gut, sie hat zwischendurch immer wieder mal Updates gegeben, über das sie vor allem natürlich wieder an Kraft aufgebaut hat, aber dann doch wieder enttäuscht war, als es einen Tag danach wieder weniger gegangen ist. Es ist doch der Ehrgeiz, dass sie unbedingt wieder Rennen fahren wollten. Und sie ist dann auch überglücklich, dass es irgendwie für die zwei Slalomrennen noch gegangen ist und dass sie eben Riesentorlaufer ist einfach nicht mehr ausgegangen, geschweige denn, was viele gedacht haben, oh, jetzt wird sie im Weltcupfinale auch noch die Speedrennen bestreiten. das war eigentlich schon sehr schnell klar, dass das nicht der Fall sein konnte. Vor allem auch, weil Schifrin jemand ist, die nur ein Rennen bestreitet, wenn sie das Gefühl hat, dass sie darauf tiptop vorbereitet ist. Schifrin wird nie ein Risiko eingehen für ein Speedrennen, wenn sie dafür nicht optimal trainiert hat. Wenn sie irgendein Gedanken hat von, es fühlt sich nicht gut an, dann lässt sie so ein Rennen aus, weil dann ist ihr das zu riskant und hat sich nicht das Gefühl, dass sie da wirklich um den Sieg mitfahren kann, und dann macht sie es einfach nicht. Also es war eigentlich so schnell klar, dass sie damit auch den Gesamtweltcup, das Medial ist natürlich noch lang geschrieben worden, von geht sich rechnerisch, geht sich noch aus, wenn sie jetzt dann zurückkommt und Kvitfjell fährt und wenn sie dann beim Saisonfinale, na, das ist eigentlich alles für sie selber überhaupt kein Thema gewesen. Also dass sie nicht mehr in den Speed fahren würde, das war eigentlich für sie selber schon sehr schnell klar. Gut, was ihr, denke ich, schon gut getan hat, ist, dass sie gesehen hat, dass dann andere Läuferinnen aus dem Team doch ziemlich gute Ergebnisse gebucht haben, mit A.G. Hurd, die eigentlich ihren ersten Podestplatz einfährt, mit Paula Molson, die auf dem Podest zurückkehrt. Und auch, soll man nicht vergessen, mit Lauren McCougar, ist vielleicht noch ein bisschen ein unbekannter Name, aber weil jemand, die ist die Saison im C-Kader, also eigentlich noch nicht mal, auch nicht B, aber C-Kader im amerikanischen Team gestartet. Ist eine 21-Jährige aus Park City, aus Utah. Und die fährt dann dreimal in den Top 10 in dieser Saison. Also es gibt Läuferinnen, die, und das ist eben vorher, hat der Tobias es auch erwähnt, man kann sehen, wenn es wirklich einen Anführer, einen Leader im Team gibt und die trainieren mit der, und die können sich mit so jemandem messen, das wird irgendwann, wird das zu Erfolgen, neue Erfolgen beitragen. Und auch Läuferinnen, von denen man es dann nicht erwartet, die kommen dann plötzlich in den Vordergrund. Also gut, Schifrin hat kurz Platz gemacht für anderen, aber dann Ende der Saison haben sie dann doch selber wieder die Spotlights aufgesucht, sozusagen. Mhm. Und ja, sie wird auch die Erste sein, die Lara Gutbahrami gratuliert und sagt, dass sie den Gesamtweltcup ganz fair und verdient gewonnen hat. Da wird sie das nicht abstreiten. Ich habe übrigens, weil mir dasselbe irgendwie interessiert hat, nach dem letzten Rennen noch schnell mal ausgerechnet, von was war jetzt genau der Punktedurchschnitt von den Top 3 Läuferinnen im Gesamtweltcup. Mhm. Und da muss man sagen, dass Michaela Schifrin da noch schon einen etwas höheren Punktenschnitt erreicht hat in den 21 Rennen, die sie gefahren ist, als Lara Gutbahrami in ihren 25 Starts, weil Gutbahrami kommt auf 61,3 und Michaela Schifrin hatte 67,1 im Schnitt, wo Rennen, dass sie gestartet sind. Aber trotzdem kann man das nicht eins zu eins umrechnen, dann wäre Michaela Schifrin nur 4 Rennen mehr gefahren, dann hätten sie den Gesamtweltcup gewonnen. Das ist natürlich zu einfach gedacht.
Mhm, ja. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage noch. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Hat Schifrin irgendwas gesagt, dass sie in Zukunft Speedrennen komplett auslassen will oder dass sie das doch wieder angehen will, oder hat sie dazu nichts explizit gesagt?
Davon ist mir nichts bekannt, dass sie das Speedrennen nicht mehr. Sie liebt Speed auch viel zu sehr, um zu sagen, das mag ich jetzt nicht mehr. Anschließend an, was ich vorher gemeint habe, es ist schon so, und das wird immer so sein, dass sie in den Speed-Bewerben immer schaut, welche Rennen will ich fahren. Also es gibt auch gewisse Orte, da ist sie noch nicht gefahren, wird sie wahrscheinlich auch nie fahren werden. Und sowieso wird sie immer in der Saison schauen, wo stehe ich jetzt, wie geht's mit meinem Slalom und Riesentorlauf, was immer die Hauptbewerbe für sie bleiben werden. Und was kann ich dann zusätzlich an Speed fahren, wo fühle ich mich wohl, wo habe ich auch ausreichend Möglichkeiten zum Trainieren. Falls es das nicht gibt, wird Schifrin auch ein Speedrennen nicht bestreiten. Dass sie das generell auslassen wird, ist jetzt neu für mich, und ich glaube auch nicht, dass das in ihren Gedanken wirklich eine Rolle spielt. Was schon ist, ist natürlich, dass sie zusammen mit Kilde, dass sie schon darüber geredet haben, ja, was machen wir jetzt weiter, wenn man schon Verletzungen hat, die deine Karriere als Skirennläufer oder Läuferin gefährden, okay, das kann mal sein, aber wenn du Verletzungen hast, die dich wahrscheinlich auch für den Rest deines Lebens beeinträchtigen können, ja, das ist natürlich schon eine andere Dimension. Also darüber haben sie schon nachgedacht. Mhm. Das ist von vielen interpretiert worden, oh, die werden sich jetzt gemeinsam aus dem Weltcup verabschieden, das ist aber Gott sei Dank nicht der Fall. Also ich bin mir sicher, dass wir bis Olympia 26 Michaela Schifrin und hoffentlich auch Alexander Amut-Gilde noch an den Start ziehen werden.
Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Super, danke. Danke, Erik.
Darf ich zum US-Team noch eine Frage stellen? Habt ihr mal wieder was von Breezy Johnson gehört?
Das ist eine sehr gute Frage, Tobias, weil ich habe auf meine Liste von Punkten, die wir ansprechen sollten, habe ich das auch aufgeschrieben. Ich hätte es eigentlich bei dem Punkt Enttäuschung erwähnen können. Das war dann eigentlich eine Enttäuschung, die ich in mir selbst oder in uns Journalisten haben sollten, weil wir haben diese Sache ziemlich aus dem Auge verloren. Was passiert ist, ist durch, dass Breezy Johnson dreimal die Whereabout-Regeln dagegen gesündigt hat. Das heißt konkret, sie hat nicht oder nicht korrekt angegeben, wo sie sich aufhält. Das muss man ja als Top-Athlet, damit man für unerwartete, unangekündigte Dopingkontrolle zur Verfügung stehen soll. Das ist dreimal daneben gegangen und eigentlich bedeutet das fast automatisch eine Sperre. Die Sache ist im amerikanischen Doping, in der amerikanischen Dopingagentur natürlich aufgegriffen worden. Jetzt war Breezy Johnson im Januar in Europa, hat auch mit dem US-Team trainiert, aber die Sache, solange die nicht geklärt war, hat sie auch gesagt, fahre ich nicht, weil ich will nicht, dass es irgendwie trübt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es danach weitergegangen ist. Ich weiß nicht, was der aktuelle Status ist. Ich habe, weil als ich mich auf unserem Podcast vorbereitet habe, habe ich nochmal gedacht, okay, was war diese Saison alles, was dürfen wir nicht übersehen? Und dann ist plötzlich auch der Name Breezy Johnson wieder aufgekommen. Und ich muss sagen, die ist leider ein bisschen aus dem Bild verschwunden. Ich habe es gesucht, aber auch Google News findet nichts Aktuelleres als vom Dezember oder Anfang Jänner. Also was in den letzten drei Monaten passiert ist, sprich, was da aktuelle Stand der Dinge ist, ich weiß es nicht.
Okay, ja. Ja, dann werden wir da auch ein Auge darauf haben, ob man da irgendwas erfahrt oder ob es da irgendwelche Anzeichen gibt. Aber ja, die ist auf jeden Fall untergetaucht quasi, ja, zumindest von der Weltcup-Bühne, ja.
Obwohl ich habe auf ihr Twitter-Account gesehen, weil sie natürlich gerne Gedichte schreibt, das hat sie schon bis vor ein paar Wochen noch gemacht. Also, aber gut, daraus kann man inhaltlich leider nichts bezüglich ihrer Karriere.
Ja, lauter Gedichte heute. Sehr gut.
Ne? Genau.
Sehr gut.
Poetischer Abschluss der Saison.
Sehr gut, sehr gut. Wir machen hier noch einmal eine kurze Pause und dann kommen wir mit dem letzten Award zurück und dann noch machen wir den Deckel drauf auf diese Saison quasi. Bis gleich. Wir sind wieder zurück bei unserer Award-Show und haben uns jetzt noch eine spezielle letzte Kategorie überlegt. Besser gesagt ist die Idee vom Tobias gekommen, das gebe ich gern zu. Wir reden hier ja immer lieber und immer mehr über Werbeaufsteller, über aufblasbare Dinge, die neben der Piste, bei der Piste im Zielbereich stehen. Und in Saalbach hat es zuletzt ja digitale Werbeeinblendungen gegeben. Das hat man im Zielhang gesehen, da ist das Saalbach 2025 Logo digital eingeblendet worden im URL. Auch über den großen Screen, den es im Zielbereich gegeben hat, wurde einfach ein Logo drüber gelegt. Das war nicht das Live-Bild, das im TV zu sehen ist, sondern im Fernsehen hat man dann eben ein Sponsorenlogo gesehen. Und das wird offenbar die Zukunft sein. Also wir werden diese Aufsteller im Zielbereich oder an der Strecke, an der Piste immer weniger sehen, weil das eben digital eingeblendeter Werbung viel kostengünstiger, viel simpler geht. Wenn da der Wind mal reinfährt, ist bei der digitalen Werbung nicht die Gefahr, dass die irgendwen verletzt. Die bleibt da fest stehen. Deswegen müssen wir da einen Award vergeben für den besten Aufsteller, für die beste Werbeidee im Zielbereich und das ist unsere letzte Kategorie und wir freuen uns ja immer, ihr habt uns ja da auch viel Input geliefert, alle Hörerinnen und Hörer, ihr seid da auch gern dabei und schaut da mit einem kritischen Auge drauf und das wollen wir jetzt belohnen. Aufsteller im Zielbereich der Saison. Tobias, ich fange bei dir an, was ist dir in Erinnerung geblieben, was ist dein Highlight gewesen?
Ja, es waren schon echte Kracher dabei, also die FTE Touristikpalme, mega. Richtig gut. Dann, was unsere Hörerin, die Soffel, uns geschickt hat, Aromat, überragend, sensationell. Ja, ja. Aber meinem Herzen. Mhm. Ja, und ich kann da wirklich, da muss ich treu bleiben. Der Liqui-Moly Ölkanister wird immer meine Nummer eins sein. So, ja. Und es gab unfassbar viele Kandidaten. Also, es ist wie so bei einem Casting. Ihr wart's alle toll, aber ich muss hier Treue zeigen. Und ja, er gehört für mich einfach dazu. Es ist also für mich der Liqui-Moly Ölkanister.
Der Ölkanister, sehr gut. Erik, ich weiß nicht, ob du auf der Erik, ich weiß nicht, ob du auf diese Kategorie gut vorbereitet bist, aber fällt dir etwas ein zu diesem Thema?
Ja, zu diesem Thema schon. Wenn man redet über Sponsoring im Zielbereich,
ja.
Mich interessiert immer sehr, wenn Läufer oder Läuferinnen zum Interview gebeten werden und dann irgendwas zum Sponsoring in die Kamera zeigen.
Ja.
Sie haben natürlich ihre Mütze, die natürlich voll geklebt ist mit Werbung. Sie haben ihre Skier mit, dass wir wissen, für welche Marke sie fahren. Aber ich habe irgendwann verstanden, dass es eigentlich gebannt wurde. Aber man sieht immer wieder diese Trinkbidons, die sind wieder voll zurück. Und heuer habe ich aber gesehen vom norwegischen Team, das war kein Trinkbidon, aber das war eine Kartonpackung mit Eistee.
Ja, ja, die war super.
Das habe ich irgendwie hilarisch gefunden, weil natürlich frage ich mich immer, wenn man ein Marco Odermatt oder früher ein Lindsey Vonn oder wer auch immer von Red Bull gesponsert wird und die halten so eine Kanne Red Bull in der Kamera, okay, die werden da zwischen den Durchgängen nicht ein Red Bull schlürfen, aber das könnte man ja verstehen, okay, ein bisschen aufpeppen für den zweiten Durchgang. Aber bitte, ein Eistee, wer von den professionellen Läufer oder Läuferinnen wird zwischen zwei Durchgängen ein Pfirsch-Mango Eistee trinken. Also, wenn Werbung bitte auch ein bisschen glaubwürdig sein soll, das war es in diesem Fall nicht. Also, wenn es um Werbung im Zielbereich geht, bitte, bitte ein bisschen mehr anstrengen, weil das kaufen wir niemandem ab, dass ein Eistee getrunken wird.
Ja. Eric, das sieht man, wie tief du in dieser Show schon integriert bist. Ich habe am 26. Januar um 11.30 Uhr habe ich dem Lukas ein Screenshot von meinem Fernsehbildschirm geschickt. Und da steht drunter, bin mir sehr sicher, dass sich die Wyckoff Lee da unten 1,5 Liter Eistee reinballert. Da steht nämlich Kaiser Wyckoff Lee, du hast es herrlich geschildert mit dem Eistee. Und
mit das war Tetra auch mein Gedanke. Ja, super, ja, super, super. Ja. Sehr gut. Nein, das geht immer weiter. Ein paar sind auch so von Milchproduzenten auch, werden auch gesponsert. Milch gibt dir Kraft, das war ja auch früher immer so, weiß nicht. War das nicht auch so ein Werbeschmäh, dass Kinder Milch trinken müssen, damit es gut wachsen und so?
Ja, und Nutella essen. Ja. Und Nutella gesund ist, weil da Milch drin ist.
Ja, das stimmt. So. Ja, genau. Das ist wirklich so. Deswegen esse ich Nutella liebend gern. Ja. sehr gut, ja. Mein Lieblingsaufsteller ist ein bisschen extravagant vielleicht, aber aus Sölden. Ich habe mich daran erinnert, in Sölden, da gab es einen weißen Elefanten, der ist nicht direkt im Zielbereich gestanden, aber ein bisschen am Hang oben schon. Da gab es einen fetten Truck, wo Werbung drauf war für die 007 Experience in Sölden. Da gibt's ja auf 2.500 Meter irgendein James Bond Museum dort oben. Ich wollte eigentlich hinfahren, aber es ist leider auch nicht ausgegangen. Unter anderem, weil ein gewisser Lukas Broughton zurückgetreten ist und dadurch ein bisschen mehr los war im Tal. Und daneben ist ein weißer Elefant gestanden, ja, der war früher bei den Salzburger Festspielen im Einsatz und jetzt ist der schon seit ein paar Jahren da im Ötztal, weil der immer Teil dieser Hannibal-Vorführung ist. Also im Ötztal im April, Anfang April machen sie jedes Jahr ein sogenanntes Gletscherschauspiel, wo sie die Alpenquerung Hannibals nachmachen mit Pistenbullis, mit Flugzeugen, mit Tänzern, mit Helikoptern, mit Extremsportlern sind da dabei und unter anderem auch diese weißen Elefanten. Und der ist dort gestanden auch am Hang, am Zielhang quasi. Das ist ja so ein bisschen ein Kessel da in Sölden. Und ja, das war super. Hat man nicht gut sehen können, weil ein weißer Elefant bei weißem Hintergrund, die haben wahrscheinlich gehofft, dass es da keinen Neuschnee gibt in Sölden, damit man diesen weißen Elefanten rausstechen sieht aus dieser braunen, grauen Landschaft. Aber der war eigentlich sehr schwer zu sehen. Aber der ist mir am meisten in Erinnerung geblieben noch. Wobei diese Palme im Zielbereich ist auch sehr super gewesen, ja. Na, aber ja, ich hoffe, jetzt nochmal ein Aufruf hier an alle Sponsoren des Skiweltcups, sich da wirklich kreative Gedanken zu machen. Ihr werdet eine Erwähnung, ist euch sicher, eine Erwähnung im Après-Ski-Podcast ist euch sicher. Und wenn das kein Ansporn ist, weiß ich auch nicht. Ja. Aufsteller im Zielbereich der Saison, eine neue Kategorie hier in unserer Awardshow. Schickt uns gerne auch eure Lieblingsaufsteller, Lieblingssponsoring-Ideen auf Twitter, Facebook, Instagram. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja. Das waren jetzt unsere 6 Award-Kategorien, die wir vergeben. Jetzt haben wir aber doch noch das eine oder andere Thema, das wir gern ansprechen würden. Erik, ich fange bei dir an, weil du hast ja sogar fleißig, wie du dich vorbereitest auf unseren Podcast, dir sogar einen Felix der Saison überlegt. Wir verleihen hier den ja Woche für Woche. Aber wenn es so einen Felix der Saison geben würde, was ist da dein Vorschlag für die ganze Saison umfassend?
Nein, ich habe mir was überlegt, was eigentlich ist wohl Kategorie 1 Begeisterung, Kategorie 3 Überraschung, Kategorie 4 Fahrt und Kategorie 5 Rennen hätte machen können. Weil das war nämlich ein einzigartiges Erlebnis. Mhm. Und aus zweierlei Grund war das einzigartig, weil ich rede von einem Lauf. Und das ist wahrscheinlich der einzige Lauf, der in der ganzen Saison 23/24 nicht live im ORF-Fernsehen gezeigt wurde. Und das war trotzdem ein historischer Lauf, weil erstmals in der Geschichte der Weltcup hat ein Läufer, der nach dem ersten Durchgang am 30. Stelle gelegen war, das Rennen noch so auf den Kopf gestellt, dass es gewinnt. Ich rede natürlich von Daniel Juhl und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche, weil ich
perfekt.
Ich glaube, dass es in diesem Podcast schon eine kleine Vorgeschichte gibt. Jedenfalls Daniel Juhl, der hat den Slalom in Chamonix in Frankreich noch gewonnen von 30 auf 1 und das ist eine riesige Leistung. Da kann man lang drüber diskutieren, warum ihm das dort gelungen ist, Wetter, bla bla bla. Tu mir jetzt mal nicht, glaube ich. Aber gut, Felix der Woche, auch Felix des Jahres, muss man fast schon sagen. Auch weil es so ein besonderer Lauf war, der vom ORF nicht gezeigt wurde. War nicht im ORF, das ist irgendwie ein Wahnsinn. Das gibt's nicht.
Genau, dieser Lauf, der ist irgendwie verzögert gestartet, dieser zweite Durchgang. Dann haben sie umgeschalten, ich glaube, zum Frauenskispringen. Irgendwas anderes war, es ist ja an so einem Wintersporttag immer viel los gleichzeitig. Und da haben sie sich gedacht, ja, wenn wir da den Nummer 30 verpassen, ja, ist ja nicht so schlimm. Und
genau, wobei die Kommentatoren in dem Fall auch noch so gesagt haben, ja, der Juli liegt jetzt an erster Stelle. Aber das hat jetzt nicht geklungen von, wow, da hat er jetzt was Zauberhaftes in den Schnee.
Ja, genau. Sie haben auch gesagt, ja, das war keine ideale so von, Fahrt.
Irgendwie so von Zuseher, ihr habt eh nichts verpasst, wir gehen jetzt mit Nummer 28 weiter.
Ja, genau. Na, herrlich, ja. Super. Wir haben in diesem Winter auch einige Rücktritte natürlich. Absteigend von der Anzahl an Weltcup-Punkten, die diese Läufer gesammelt haben über ihre Karriere, zähle ich jetzt ein paar auf. Giuliano Razzoli, Olympiasieger, hat die Karriere beendet. Natürlich Thomas Dresen, Josef Ferstl haben wir schon erwähnt. Stefan Haderlin, der Slowene, hat die Karriere beendet. Roland Leitinger, Österreicher. Ralf Weber, Schweizer Speed-Spezialist. Christopher Neumeier mit einem Karrierebestergebnis in Kitzbühel dann abgetreten. Und ja, Julian Schütter haben wir hier auch schon erwähnt. Bei den Frauen natürlich Ranghild Mowinkel, Ragmo ist ihr Spitzname, habe ich jetzt gelernt, bei Kaiser Wickhoff Lies YouTube-Kanal. Die sind ja ganz, ganz eng und es gab auch einige Umarmung da. Ja, eine Saison-Weltcup-Siegerin hier auch nochmal aus diesem Winter tritt zurück. Christine Scheier haben wir auch in der vergangenen Woche schon erwähnt. Meta Rowart hat die Karriere beendet. Chiara Meyer, Slalomläuferin aus Österreich, eigentlich heimlich still und leise irgendwie sich zurückgezogen. Marie Therese Sporer auch, Andrea Filser, die Deutsche, haben wir auch schon hier erwähnt und dann noch, ja, Charlie Guest, die Britin, hat sich auch zurückgezogen, das sind so die namhaften Leute, die ihre Karriere beendet haben. Und ja, es gab natürlich sehr viele schwere Verletzungen. Vielleicht könnt ihr mir da auch nochmal helfen, dass ich da niemanden vergesse. Wir haben Kilde erwähnt, wir haben Pointereau über die Saison verloren in Wengen da. Wir haben Schifrin mit dieser sechswöchigen Pause gehabt. Wir haben Petra Vlhová bei ihrem Heimrennen, ein ganz grindiger Verdreher mit dem Knie, wo sie dann in dem Zaun hängen geblieben ist, Kreuzbandriss. Wir haben Valerie Grenier, auch sie hat ein Weltcuprennen gewonnen in dieser Saison, genauso wie Sofia Gottscher, die haben beide die Saison beenden müssen. Marco Schwarz natürlich darf hier auch nicht fehlen. Und jetzt frage ich mich, habe ich sonst irgendeinen ganz prominenten Namen vergessen? Fällt euch noch jemand ein?
Schon vorher erwähnt, aber Wendy Holdener.
Genau. Ja, stimmt. Ja. Also es sind da wirklich,
hätte ich jetzt auch noch gesagt.
Ja, wirklich viele, viele Sieger, viele WM- und Olympiamedaillen, die da wirklich verletzt wurden, wenn man das alles so aufrechnen kann. Ja, hoffentlich sind sie alle wieder dabei, wenn die neue Saison losgeht im Herbst. Ja, Erik, hast du noch was auf deinem Zettel, was wir noch erwähnen sollten über diesen Winter, was es noch zu besprechen gab oder was noch aufgeregt hat?
Nein, gut, wir haben vorher von Sponsoring geredet. Das ist das ist ein Thema, was glaube ich enorm wichtig ist, weil das eigentlich auch ein Grund ist, wieso wir eine Saison ohne Lukas Braten erlebt haben. Das hat natürlich einen Grund in ein Sponsorkonflikt mit dem norwegischen Verband. Aber Sponsoring hat natürlich in mehreren Hinsichten spielt es eine große Rolle. Und wenn man dann schon mal eine Brücke schlage zur nächsten Saison, ich weiß nicht, ob du es erwähnen wolltest, aber wie es jetzt ausschaut oder sogar mittlerweile bestätigt, werden wir definitiv nicht warten müssen auf neue Rennen in Zermatt, Cervinia. Mhm. Die Abfahrten sind jetzt mal gestrichen worden und damit bleibt es auch die einzige Weltcup-Strecke, worauf jemals trainiert, aber niemals ein Rennen gefahren wurde. Wie traurig das ist. Und Sponsoring, Kleinigkeit zum Ende. Vielleicht erinnert ihr euch noch den Konflikt, der Anna Fenninger mal mit dem Österreich, damals Anna Fenninger, mittlerweile Anna Fenninger natürlich mit der österreichischen Skiverband gehabt hat. Da ging es um, dass sie plötzlich Werbung für Mercedes gemacht hat.
Stimmt.
Jetzt sollt ihr vielleicht mal auf den Instagram-Account von Miriam Buchner schauen. Die hatte gestern ein Foto gepostet, wo sie am Lenkrad von einem Mercedes sitzt und das auch linkt zu dem jeweiligen Dealer, der in diesem Auto präsentiert hat. Also schauen wir mal, was da noch passiert.
Investigativjournalist,
Sherlock Williamson, haut noch mal raus hier hinten.
Ja, super. Das Nein, jetzt die Saison ist vorbei. Wir müssen noch Themen haben, dass wir auch über den Sommer kommen.
Ja, sicher.
Ich will was lostreten. Ja.
Sehr gut. Ja, Themen setzen selbst. Ja, sehr gut.
Ja, gut. Und weiter. Bridget Johnson hat den Tobias Gott sei Dank schon erwähnt. Den hatte ich noch auf meiner Liste. Und ja, gut. Natürlich die viele Verschiebungen. Wir haben von den Verletzungen geredet. Vielleicht so kurz noch reden über die viele Verschiebungen, die es eigentlich gehabt hat und dass man dann irgendwie zu viele Rennen zusammenprescht an einem Wochenende, was wir, glaube ich, sicher in Wengen gesehen haben. Das sehe ich auch. Ich finde eigentlich überhaupt, dass man nicht zweimal das gleiche Rennen an einem Wochenende fahren soll. Man soll nicht zwei Abfahrten in Kitzbühel fahren. Wenn du Kitzbühel gewinnen willst, hast du eine Chance im Jahr an dem Samstag. Das ist deine Chance, nutzt die. Und wenn nicht, musst du ein Jahr warten, bis du es wieder gewinnen kannst. Nicht am Freitag und am Samstag wieder. Ich meine, die Fußball-WM ist vielleicht das größte Sportevent, was es außer Olympischen Spielen gibt. Und die FIFA tut auch nicht ein WM-Finale am Sonntag. Und weil das so super ist, spielen wir am Montag nochmal ein WM-Finale. Das gibt's nicht. Das ist das eine Rennen, das ist es. Und eben wegen all dieser Verschiebungen, die es gegeben hat, man soll nicht zu viel aufeinander brechen und irgendwie mehr ist nicht immer besser. Vielleicht soll ich es so zusammenfassen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe mittlerweile ganz wenige Stimmen nur mehr im Kopf, die sagen, es ist super, wenn wir zweimal dasselbe Rennen auf zwei aufeinanderfolgende Tage fahren. Das sind sich eigentlich alle einig, dass das nicht so sein sollte. Was natürlich dafür spricht, der Aufwand, so eine Abfahrtspiste zu präparieren und dann eben nur für ein Rennen das Ganze zu machen, ja, das leuchtet mir schon ein, aber ja, du entwertest es ja gewissermaßen auch ein wenig. Da ist die Frage, ob weil ein Johann Eliasch hat jetzt auch in Saalbach wieder noch gesagt, ich höre ja gerne auf die Athleten und wenn die alle geschlossen das sagen, dann machen wir natürlich nicht Zermatscher Wien. Wenn er wirklich gut zuhört, dann hört er auch, dass extrem viele das nicht so gut finden, zwei Rennen aufeinanderfolgend zu haben. Bin gespannt, also ob da jetzt wirklich was geändert wird oder ob wir es auch im nächsten Jahr wieder sehen werden, solche Doppelansetzungen. Alta Badia fällt mir da ein. Ja, eben Kitzbühel, Wengen haben wir auch zwei Abfahrten gesehen, auch wenn auch auf unterschiedlich langer Strecke. Aber ja, das war ja auch ein verschobenes Rennen, aber ja, bisschen knifflig. Ja, der Kalender wird sicher weiterhin ein Thema bleiben. ein sehr eigenes Thema. Ja, bin gespannt, wie der dann ausschaut für das nächste Jahr schon, ja. Wobei ich ja glaube, im Kern wird sich im Jänner wird sich nicht so viel ändern. Da werden die Klassiker sicher alle dabei sein, aber trotzdem, da gibt es viel Spielraum und viel Unklarheiten noch, ja. Auf jeden Fall. Genau. Mir ist jetzt noch, ja, der Nationencup, das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen. Die Schweiz hat den gewonnen, doch wieder mit 1600 Punkten Vorsprung rund auf Österreich, Italien auf Platz 3. Und bei den, ich weiß nicht, mir ist das noch nie so aufgefallen, aber auf der FIS-Homepage ist von der Constructors Championship auch die Rede. Ob das wirklich immer schon so geheißen hat, weiß ich nicht. Aber es erinnert mich doch sehr von der Begrifflichkeit her an die Formel 1, wo es auch die Constructors Championship gibt.
Da ist und sie wieder. Die Formel 1 des Winters.
Genau.
Johann Elias. Der wird sich jetzt freuen, Lukas.
Der wird sich noch viel mehr freuen, weil der Constructors Champion ist Head geworden. Ja, Head hat gewonnen vor Rossignol und Atomic. 1, 2, 3. Ja. Stöckli dann auf 4 mit ganz klar mit der Speerspitze. Marco Odermatt, ja. Van Dier Racing auf Platz 7. Ja.
Aber genau. Lukas, darf ich da noch ganz kurz dazwischen grätschen?
Gerne.
Weil du Head erwähnst, das ist natürlich bekannt, dass seit Johann Eliasch bei der FIS angetreten ist, ist Präsident, dass die ganze FIS-Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Headgear ausgestattet wurden, weil es offensichtlich keine andere Angeboten gegeben hat, die besser waren. Aber genau. Die FIS hat uns jetzt vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass sie einen neuen Kleidungssponsor gefunden haben, und jetzt mit Colmar Craft and Sun Valley als ihre Kleidungssponsoren weitergehen. Also das heißt, dass Johann Eliasch Head diesmal den Zuschlag nicht bekommen hat.
Jetzt müssen wir noch im Firmenbuch nachschauen, ob Colmar eine 100% Tochter von Head ist oder nicht.
Genau. Aber nein, das ist eine zweite Geschichte für den Sommer.
Sehr gut. Ja. Keine Ahnung. Sehr gut, ja. Perfekt. Ja, ich schaue nochmal auf meinen Zettel, aber ich habe überall alles abgehakt. Jetzt frage ich euch beide, habt ihr noch offene Punkte, die euch noch am Herzen liegen, bevor wir uns wirklich in den Frühling und in den Sommer verabschieden?
Ich habe drei Namen, die mir echt so ein bisschen zu kurz gekommen sind, auch im Laufe der Saison. Also Brignone ist eine brutale Saison gefahren.
Ja.
Riesenrespekt, wie sie auch seit Jahren, diese Frau ist seit Jahren einfach immer mit dabei. Die ist, die hat keine Schwächephasen. Ja klar, punktuell geht mal ein Rennen nicht auf. Das hat jeder. Aber diese Konstanz und diese Saison, ja, wow. 6 Siege, 7 weitere Podestplätze. Grandios. Also, Federica Brignone ist für mich so ein Hidden Champion, weil wir immer über Gut Berami, immer über Schifrin gesprochen haben. Und sie da eigentlich voll mitgemischt hat in diesem Konzert. Also Hut ab, das ist, sie geht ohne Kugel aus der Saison, aber in Summe war das kugelwürdig, was sie hier gemacht hat. Ganz, ganz großen Respekt. Dann Dominik Paris, dass wir den nochmal ganz oben auf dem Stockerl sehen, mit 34 Jahren, 3 weitere Podestplätze. Da hatte ich gedacht, das ist so ein Kandidat, da läuft eine Karriere aus.
Hatte ich
im letzten Jahr den Eindruck, hatte ich das Gefühl, ja, der zeigt uns schon punktuell Spektakel und was er kann, aber dass der nochmal da oben im Konzert so weit mitmischt, hätte ich ihm nicht zugetraut. Respekt, dass er in dem Alter da nochmal einen echt coolen Turn hingekriegt hat und ja, halt diese Form und geh zu deinen Olympischen Spielen deiner Heimat, lieber Domi Paris, und da hau nochmal richtig einen raus. Das wäre die Geschichte schlechthin. Und dann 22 Jahre, jetzt, da sind wir 12 Jahre Hammerdifferenz. Ich sage es ja, hab's oft gesagt, nach der letzten Saison habe ich es mich dann nicht mehr getraut, aber achtet auf Alice Robinson, das war eine saustarke Saison. Auch okay. Das lief so ein bisschen im Verborgenen. Wir haben hier nicht den Namen Alice Robinson oft erwähnt, Lukas. Aber die war fünfmal im, also Riesenslalom, das ist ihr Ding. Da war sie jetzt fünfmal auf dem Stockerl. Schaut's die World Cup Standings an. Also 2022 war sie 44. 2023 31. Jetzt ist sie 12. Sie ist mit Abstand ihre beste Saison im Overall-Ranking gefahren. Mit Abstand die beste Saison im Riesenslalom. Und es ist auch die beste Saison, die sie im Super-G je gefahren ist. Mit klaren Tendenzen nach oben. Vor allen Dingen im Riesenslalom. Und ihr wurde ja damals, als sie mit 17, glaube ich, hat sie in Sölden gewonnen.
Stimmt,
ja. Wurde ihr ja die neue Schiffrin, hieß es da schon. Und dann ist es so ein bisschen verlaufen. Dann kam mal wieder zum Saisonende in Soldeo, hat sie dann, glaube ich, mal aus dem Nichts wieder gewonnen. Aber dass sie es mal konstant und stabil hinbekommen hat, sehr gut. 22 Jahre alt. Da ist noch extrem viel möglich. Und deswegen sage ich es jetzt zum Abschluss dieser Saison und im nächsten Jahr. Schauen wir noch mal genauer drauf. Also die drei Namen waren mir noch mal eine Herzensangelegenheit.
Sehr gut, dann erfüllen wir dir diese Herzensangelegenheit auch gerne. Ja, sehr gut, danke. Erik, liegt dir noch was am Herzen? Wenn nicht, kommt von mir die Frage, was du im Sommer vorhast, bis es in Sölden wieder losgeht. Worauf freust du dich am meisten?
ich werfe schnell einen Namen rein.
Ja.
Noch kurz nach dem zum US-Ski-Team, aber diesmal zu den Männern, weil ich möchte gerne River Radames kurz erwähnen. River ist natürlich immer ein Riesentalent gewesen, das haben wir gewusst, hat bei den Youth Olympics in 2016 dreimal Gold gewonnen, bei den Junioren WM in 2019 zweimal Gold gewonnen, also dem ist immer eine Riesenkarriere vorhergesagt worden. Da hat es aber, sobald er im Weltcup gekommen ist, nicht wirklich liefern können. Eigentlich das, was ihm eigentlich vorhergesagt worden, das ist immer hinterhergelaufen, so muss man sagen. Und er hat dass diese Saison gestartet ist, hat er auch auf Instagram gepostet, dass er wirklich mit mentalen Problemen zu kämpfen gehabt hat, dass er immer diesen Druck gespürt hat und dass es ihm irgendwann auch irgendwann keine Freude mehr gehabt hat, weil er dann irgendwie so schwer mit dieser Enttäuschung, das Gefühl, dass er andere enttäuscht, weil er nicht die Hoffnungen, die andere in ihm haben, erfüllen konnte. Das hat er von sich geschrieben. Und was passiert dann? Im Jänner, da holt er dann sein bestes Karriereergebnis. Da wird er im Riesentorlauf von Adelboden, auch nicht der geringste Riesentorlauf, würde ich sagen, wird er mal Vierter. Später des Monats Super-G, kam Spatenkirchen Achten. Dann geht der ganze Tross wieder zurück in die USA. Und dann endlich holt er den ersten Podestplatz seiner Karriere im Riesentorlauf im Palisades Tahoe im Februar. Und das ist für ihn natürlich so ein Riesenerfolg gewesen, wo andere gedacht haben, ja, wenn der mal 5 Jahre im Weltcup ist, dann hat er, ich weiß nicht, 20 Siegen am Konto. Es ist für ihn anders gelaufen, aber dass er die Kampfgeist gehabt hat, dass er sich durch seine eigenen Enttäuschungen, durch seine eigene mentale Probleme, die dadurch entstanden sind, darüber hinweggesetzt hat und dann wirklich wieder so Skifahrt, das ist grandios. Und ich hoffe, dass er im nächsten Saison daran auch wieder nahtlos anknüpfen kann. Das würde ich ihm sehr gönnen.
Ja, na, sehr outspoken auch River Radames und guter Typ auf jeden Fall. Ja. Und natürlich die Frisuren, die sind Weltklasse, ja.
Legendär,
genau. Ja.
Dann eine zweite Frage, Lukas. Eben die Skisaison endet.
Ja. Jetzt
meine Tätigkeit im Skifahren ist eigentlich sowieso nur, zwischen Anführungszeichen, nur meine Wochenendtätigkeit. Unter der Woche arbeite ich als freier Journalist und ich bin dabei hauptsächlich für den Europäischen Handballverband tätig. Der hat ja Hauptsitz hier in Wien, wo ich auch lebe. Und für die bricht jetzt die spannende Zeit an, weil eigentlich alle europäische Clubwettbewerbe in die entscheidende Phase gehen. Ich mache unter anderem für sie alle Media Guides. Also wenn es Viertelfinale, Halbfinale und sie gibt, dann bringen die immer Media Guides mit den Teams und den aktuellen Spielern heraus. Und die mache ich für sie und ich schreibe auch Artikel und redigiere für die Webseite. Und nebenbei tue ich noch, wenn was Wichtiges in Österreich passiert und vor allem niederländische Medien, was ja meine Heimat ist, davon hören möchten, dann bin ich natürlich immer bereit dafür, Radio oder Fernsehen davon Bericht zu erstatten. Also das lässt sich nicht planen, aber auch das wird in den nächsten Monaten wieder vermehrt stattfinden.
Wenn es den einen oder anderen kleinen Skandal im Land gibt, ist Erik dann der Experte, sehr gut.
Genau.
Ja, und es gibt natürlich Wahlen im Herbst, ja. Wird in Österreich gewählt, ja. Das ist auch spannend. Okay, also dir wird nicht fad. Sehr gut, ja. Sehr gut. Tobias, was sind deine Pläne? An dieser Stelle natürlich vielen Dank für diese Saison. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Die ganzen Rennen. Es waren ein Haufen Rennen zu analysieren, zu besprechen, ein bisschen herumzublödeln und einzuordnen. Und dass das so viele Leute interessiert, freut uns auch irrsinnig. Wir sind wieder gewachsen in diesem Winter. Sehr cool. Und so macht das Spaß. Der Austausch wird auch immer mehr. Ja, danke dir. Und was hast du vor die nächsten Wochen, Monate?
Naja, Plan 1 ist erstmal den Dank natürlich zurückzugeben, lieber Lukas, auch an dich und an alle da draußen. Ja, du hast alles gesagt, eine coole Saison, hat Spaß gemacht, aber auch in Summe jetzt eine sehr, sehr lange Saison. Für mich geht's jetzt erstmal in den Überstundenabbau und dann wird Urlaub genommen. Also für mich beginnt im Endeffekt die Wintersaison Mitte Oktober und da wird dann ja durchgearbeitet bis im Endeffekt jetzt. Letzte Woche war der erste Tag seit Oktober, an dem ich nichts für die Arbeit gemacht habe. Also selbst Weihnachten, selbst Silvester mit Skispringen, Biathlon, Skialpin, ja, was so meine Kernsportarten sind, da bleibt im Endeffekt kaum Zeit durchzuatmen und deswegen, ja, ist jetzt die Zeit gekommen und der Akku ist leer, der wird jetzt aufgeladen. Genau, und dann geht's ab Mitte, Ende Mai geht's schon langsam wieder tatsächlich in Richtung Vorbereitung auch für die neue Saison. Im Sommer passiert im Biathlon immer recht viel. Also es gibt da viele, viele Rennen. Die Leute interessiert's. Also ich hatte das vor ein paar Jahren probiert und ja, die Leute haben Lust drauf und das sind tatsächlich auch coole Events. Man will die natürlich gezielt auch weiter in den Fokus rücken. Also da hat auch der Weltverband Interesse dran, weil wir alle sehen, was da draußen möglich ist und nicht kurz- und nicht mittelfristig, aber langfristig macht man sich Gedanken, ob Biathlon vielleicht irgendwann auch im Sommer noch viel präsenter ist, als es jetzt ist. Und ich glaube, wenn man da von Anfang an in diesem Entwicklungsprozess mit dabei ist, genau, ist das immer ganz cool. Und dann ist mein Kernprojekt immer, dass wir einen Tour de France Podcast machen. Unser Rennstall aus Deutschland, Bora Hansgrohe. Im Endeffekt 4 Kilometer. Ich kann mehr oder weniger aufs Firmengelände schauen. Die sitzen bei uns vor der Haustür und das ist ein sehr cooles Projekt, in dem auch viel Arbeit steckt. Und Tour de France ist einfach cool, macht mir total Spaß. Und da bin ich täglich als Moderator zu hören. Und Inside Bora Hansgrohe, der Podcast zur Tour de France, wen es interessiert, gibt tatsächlich coole, spannende Einblicke, weil wir da täglich auch mit dem Teammanager sprechen und der uns alles zur Tour de France erzählt. Super spannend für jeden, der Radsport mag, der die Tour de France liebt, hört's da gerne rein. Ist ein Herzensprojekt, ein Format, das mir ja bedeutet und das immer Spaß macht. Ja, und dann ist schon August und klar, dann sind ein paar Urlaubstage noch offen, dann werden die genommen, dann wird sich noch mehr vorbereitet und schwuppdiwupp, Mitte Oktober, dann stehen wir wieder vor der Tür. Und genau, eine große Aufgabe ist wieder mein berühmtes Büchlein mit Fragen an Wolfgang Mayer zu füllen. Mit dem reise ich dann wieder an, wenn ich ihn wiedersehe. Genau. Jetzt, Lukas, wie geht's bei dir weiter?
Naja, ich muss jetzt den Erik bald mal dazu überreden, dass wir wieder mal Snooker spielen gehen in Wien.
Wer hatte das gewonnen eigentlich, dieses? Es gab ja schon The Clash of the Titans.
Ich glaube, zweimal waren wir schon spielen. Ich glaube, der Erik war jedes Mal knapp vorne, was ich so mich erinnern kann. Aber ich habe
zweimal sehr knapp, das fragt tatsächlich nicht eine Revanche.
Ja. Ich trainiere mit dem Erik und fliege dann tatsächlich im April nach Sheffield zur Snooker-WM und schaue mir das an in meinem Urlaub. Privat, aber ich bin da mal 3 Tage dort, das wollte ich immer schon mal machen, das schaue ich mal an. Und dann hast du ein Sportereignis in Frankreich erwähnt, es gibt dann noch ein zweites dann im Sommer, das werde ich auch besuchen und besetzen für einen Standard. Ich werde zu den Olympischen Spielen fahren, bin dort wahrscheinlich knapp 3 Wochen unterwegs, das wird auch sehr intensiv, aber ich freue mich sehr drauf, habe große Lust drauf und das ist eh schon immer wieder jetzt im Hinterkopf bei jeder Geschichte schon, die aufpoppt irgendwie, kann das relevant werden für den Sommer, für die Olympischen Spiele und ja, wird eine schöne Herausforderung und ich freue mich sehr drauf. Das wird mein Highlight zwischen den Skisaisonen, ja, genau. Ja, an dieser Stelle danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Dabeibleiben, fürs uns begleiten, fürs gemeinsame diskutieren auch über die Welt des Ski-Weltcups. Wir hatten sehr viel Spaß dran. Ich hoffe, ihr auch. Danke für die Treue. Danke für den Austausch auf Social Media, für die Empfehlungen, für die Bewertungen von unserem Podcast. Wir wünschen euch einen schönen Frühling, einen schönen Sommer. Genießt es und wir würden uns freuen, wenn wir uns dann im Herbst ziemlich wahrscheinlich wiederhören bei unserem Podcast. Freut uns immer sehr. Bis dahin, macht's das alle gut, habt eine schöne Zeit, alles Gute und Servus.